Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Kombüse. Heute wieder mit Sven Menke von Kulinarikas. Hallo Sven.
Hallo Holger.
Letztes Mal haben wir gelernt, wie man Messer, Pfanne und Brettchen benutzt in der Küche.
Genau.
Da gab es dann diverse Kommentare, die gesagt haben, ja, genau so und das jetzt bitte noch mit Lebensmitteln.
Ja.
Wie wollen wir denn weitermachen eigentlich in unserer Kochen für Doofe Kochschule? Wollen wir uns weiter an den Geräten langhangeln oder weiter oder wie machen wir das?
Nee, ich habe jetzt gedacht, dass wir vielleicht erstmal so die Grundausstattung der Küche rannehmen. Wir haben jetzt Pfanne, Messer und Brett gehabt. Ohne das kannst du eigentlich nur noch, ja, selbst nicht mal Salate machen.
Ne? Stimmt.
Weil du brauchst ja zumindest eine Schüssel. Und wenn ich jetzt noch die Schüssel dazu nehme, kommen wir noch in ganz, ganz andere Bereiche. Also wir wollen ja wirklich Kochen für Anfänger machen, auch vom Equipment her. Deshalb würde ich sagen, lass uns erstmal so die grundlegendsten Gerätschaften durchsprechen.
Ja, okay, dann bleiben wir dabei, ne?
Weil wenn du da weißt, worauf es ankommt, dann macht das auch Sinn, dann mit den Lebensmitteln aufzubauen. Wenn ich dann bei einem Ei erklären muss, du pass auf, das kannst du in eine Pfanne hauen und bei der Pfanne musst du das beachten und
ja,
das
stimmt
und das. Denn ich glaube, das ist zu viel Hickhack.
Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, die Sachen, die du dann also beim letzten Mal gesagt hast und wahrscheinlich auch heute erzählen wirst, was man so kochen kann, auch zu kochen und zu erzählen, wie es war. Ich habe es nicht geschafft. Das ist mir sehr unangenehm, aber ich habe nicht gekocht in den letzten 14 Tagen. Einmal habe ich was gekocht, das waren aber Nudeln, war eine Auftragsarbeit. Ich will Nudeln, ja, okay.
Herrlich.
Und das andere Mal haben wir gegrillt und zwar nicht zu knapp. Glaube ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, insgesamt hat der Grill jetzt schon fast ein Kilo hohe Rippe gesehen. Genau. Mm. Und es ist der Grill, den du mir empfohlen hattest, als du im Blue Moon mal angerufen hast. Da hatten wir uns ja über Elektrogrills unterhalten.
Genau.
Und ich musste lernen, dass dieses glücklicherweise im Sonderangebot gekaufte Tefal Kontaktgrill oder wie das heißt Ding, also praktisch eine Pfanne für draußen. Also kann man auch so auf den Tisch stellen natürlich, dann kann sich jeder da seine Fetzen Fleisch drauflegen, der Bock drauf hat. Dass das nicht das ist, was man haben will, wenn man einen Grill haben will, weil ich ja keine Kontakthitze, Achtung, ich bin ein gelehriger Schüler, weil ich keine Kontakthitze haben will, sondern Strahlungshitze. Also habe ich mir im Internet so hier runtergesetzt, irgendwie gibt's dann immer mal so beim Kistenschieber runtergesetzt, einen Elektrogrill gekauft, der hat, ich glaube, 27 Euro gekostet oder 23 Euro, irgendwie sowas, also keine 30. Stellt sich raus, ich brauche meine Wohnung gar nicht mehr zu verlassen. Ja, das heißt, ich hätte mir diesen Holzkohlegrill gar nicht kaufen müssen, weil er ist sehr super.
Ja, ne, ist ganz das was anderes, als wenn du so einen Plattengrill hast.
Ja.
Und jetzt muss ich dich natürlich loben.
Ja, natürlich.
Jetzt hast du ja doch nachgekocht, worüber wir gesprochen haben. Du hast halt nur eine Folge zu weit hinten angefangen. Also ganz bei den Basics, wo wir dann, gut, das war jetzt zwar nicht hier, aber den Blue Moon kann man ja auch nochmal nach.
Ich weiß dein Wohlwollen wohl zu schätzen, aber eigentlich hast du Unrecht.
Spargel gab's dabei, ne?
Grünen Spargel haben wir da drauf geschmissen, ja. Das ist einfach grünen Spargel gekauft, dann auf den Grill gelegt und liegen lassen, bis er schwarz geworden ist halt, ne? So bis er so ein bisschen ankokelt. Und dann einfach genommen. Habe ich dann hinterher gedacht, so einfach noch einen Schluck Olivenöl drüber schütten können, also nach dem Runternehmen vom Grill.
Ja.
Habe ich nicht, habe dann einfach nur irgendwie eine Handvoll Meersalz drüber geschmissen, also eine Handvoll Fleur de Sel, weil das knuspert halt so schön, ne? Das ist halt
ja,
salzig,
ne?
Wie jedes andere Salz auch, ne? Also Achtung! Fleur de Sel schmeckt nicht anders als anderes Salz auch, aber es knuspert geil.
Ja, auch wenn es schwarz aussieht, hier gibt ja, also ich weiß nicht, was das ist. Salz ist jetzt auch so ein Hipster-Ding, ne?
Ja, ja.
Du kannst das gar nicht oft genug sagen. Das Einzige, wo sich das wirklich unterscheidet, ist die Konsistenz. Das heißt, ob du Flakes hast, ob du Pyramiden hast, ob du Mühlensalz hast oder ob du dieses feine Riesel-Speisesalz hast. Das schmeckt alles gleich, aber die Konsistenz,
genau.
Und wie sich das im Mund auflöst.
Das ist halt,
das ist was ganz anderes.
Da habe ich halt ein ganz tolles Fleur de Sel. Das ist also, das, ja, traumhaft.
Da
habe ich mal so viel von gekauft, dass ich Das ist total geil. Da habe ich irgendwann mal, der Laden, wo ich das gekauft habe, da gab es irgendwie Überschwemmungen in Bangladesch oder so. Und dann haben die gesagt, so, wir wollen auch mitmachen. Alles Salz, was ihr jetzt kauft, spenden wir die Einnahmen irgendwie an Bangladesch. Ich dachte so, ja, dann gib mal 4 Kilo. Und jetzt habe ich so viel Fleur de Sel, dass ich damit auch Nudeln koche und so, weil...
Solange du nicht im Winter damit streust, ist alles in Ordnung.
Nee, das ist ja verboten in Berlin, mit Salz zu streuen.
Ja?
Mhm, glaube ich jedenfalls. Ich war jedenfalls mal so. Und dann hast du kein Streusalz gekriegt damals. Das war in den 90ern, da habe ich noch beim Film gearbeitet. Da gab es kein Streusalz und wir mussten aber schnell eine Außenfläche eisfrei kriegen. Und dann habe ich einen Produktionsfahrer losgeschickt, habe gesagt, fahr mal zu Aldi, hol mal eine Palette Salz. Und dann haben wir damit irgendwie 10 Leuten, die da so 2 so Bad Reichenhaller Jodsalz da gestanden und den Hof gestreut. Hat auch nur so mäßig funktioniert.
Ja, taut nicht schnell genug. Nee. Aber hier grobes Salz finde ich ja ziemlich geil für Steaks.
Ja, absolut. Ne? Mehr willst du da auch gar nicht drauf haben eigentlich. Ein bisschen Pfeffer vielleicht noch.
Ja, genau. Und am besten auch grob. Weißt du nicht, diesen Bröselstaub, die ist am besten so in Gläsern schon gemahlen abgepackt, ja. Mhm. Das was, wo du siehst, guck mal, da hat den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen, weil da sieht schon blass aus. Mhm. Und das so schön über einen Steak. Da kann man ja beim Kochen auch schon viel mit experimentieren. Vergessen wir jetzt mal Fleur de Sel, Salzflakes, Pyramidensalz oder keine Ahnung was. Alles, was mehr als 1 Euro für 500 Gramm kostet.
Okay, da gibt's ja auch schon so große Pakete Meersalz einfach im Supermarkt.
Ja, genau.
Das reicht ja auch. Ja.
Meersalz habe ich übrigens mal eine schöne Erfahrung, kann ich jetzt gar nicht sagen, im Restaurant gehabt. Und zwar musste ich ausnahmsweise mit Meersalz kochen. Normalerweise habe ich Fleisch immer mit dem groben Mühlensalz gewürzt, weil sich das angenehmer im Mund auflöst als dieses Meersalz. Das Meersalz sieht so ein bisschen aus wie zersplitterte Fensterscheibe.
Ja.
Und genau das war dann auch das Problem an dem Tisch. Die ließen das Essen nämlich zurückgehen, weil sie sagten, sie hätten Glas im Essen. Und ich sag das eigentlich immer, Glas hat in der Küche prinzipiell gar nichts zu suchen, genau aus solchen Gründen.
Ja.
Wenn immer irgendwo Glas runterfällt, kannst alles, was offen steht, kannst du erstmal wegschmeißen, weil du kannst nicht im geringsten riskieren, dass Glas im Essen an den Tisch geht.
Ja.
Und stand ich da und dachte, das kann nicht sein. Da ich dieses Stück genommen und dran geleckt habe, gesagt, keine Sorge, das war kein Glas. Ich habe es selber probiert. Ich habe es hier noch. Das ist Salz. Wir haben mehr Salz heute hier. Also da geht dir aber dann auch erstmal die Muffe, ne?
Moment, wenn du hast dran geleckt und dann hast du es denen wieder rausgebracht?
Nee, ich habe es dann noch gezeigt und habe gesagt, ich habe es probiert. Ich würde das dann halt auch vor denen machen, dass sie mir glauben, dass das kein Glas ist.
Mhm.
Weil nichts ist schlimmer, als wenn deine Gäste nachher erzählen, du, ich hatte Glas im Essen.
Stimmt.
Wenn du das schluckst, also da, oder wenn du das auch nur hörst als Gast, da gehst du erstmal nicht mehr hin.
Ja. Das waren ja auch die in den 80ern die Versuche, McDonald's zu diskreditieren, indem dann erzählt wurde, dass da Mauszähne und solches Zeug im Essen gefunden worden wäre.
Ja. Kentucky Fried Mouse und solche
Geschichten. Genau.
Genau. Ja. Ich glaube, was das angeht, muss man sich da nun wirklich ernsthaft keine Sorgen machen, weil die können sich das genau überhaupt nicht leisten.
Ja, denke ich auch.
Also den Schaden, den die dann weltweit haben, wenn sowas wirklich bekannt wird, ne? Also
wenn es nachweislich so ist, wie sich erzählt wird, ja.
Ja. Dann kannst du es halt vergessen. Das kriegst du durch eine gute PR-Kampagne wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder weg.
Nee.
Und bei einem kleinen Restaurant ist der Schaden dann zwar verhältnismäßig bestimmt genauso groß, aber das drückt sich halt in konkreten Summen ganz anders aus. Wenn ich irgendwo so einen kleinen Laden habe, da verliere ich halt nicht ganz so viel Geld. McDonald's, da hängt ja viel, viel, viel mehr hinter. Ne? Und wenn die Marke erstmal kaputt ist, naja, das dauert, um das aufzubauen.
Du sagst grobes Mühlensalz. Woher kommt das, wenn es nicht aus dem Meer kommt? Ist es Salinensalz, das einfach nur nicht fein gemahlen und mit Rieselhilfe
Das würde ich jetzt wird? Mal sagen. Ich müsste lügen, weil ich mich damit noch nicht großartig beschäftigt habe. Ich habe mir das, gestern habe ich so ein bisschen überlegt, worüber wir heute sprechen können, und dann kam auch so der Gedanke, was ist eigentlich hier mit diesen ganzen Trendlebensmitteln, was dann auf einmal so anfängt? Serrano-Schinken, ja?
Obwohl,
Iberico-Schinken.
Den Unterschied habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber ja.
Ich muss erstmal einen Gedanken zu Ende führen, sonst komme ich total durcheinander.
Ja, ich neige dazu.
Ja, ich manchmal auch. weil wir letztens wieder irgendwie über gute Lebensmittel gesprochen haben und dann kommt ja immer ganz oft so, ja hier, das ist das Beste, was du jemals essen wirst.
Mhm.
Ja, sei es Fleisch, sei es Kartoffeln, sei es sonst was. Das habe ich auch schon mehr als einmal gehört. Ja, jeder sagt das irgendwie, hier, das ist das Beste. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, egal wo du hingehst. Irgendwo gibt's in dem Bereich auch immer das beste Essen.
Mhm.
Allerdings kannst du das halt so auch immer nur lokal betrachten. Und jetzt habe ich gerade selber total den Faden verloren.
Muss einmal überlegen. Du wolltest zu Trendlebensmitteln zurück und sagtest du grobes Mühlensalz und.
Ach genau.
Ja.
Und der Punkt ist, sobald so ein Lebensmittel einfach in Trend kommt, ich sag mal Serrano-Schinken, der war eine ganze Zeit, war das so, so ein Geheimtipp.
Ja.
Und dann auf einmal gab's den bei Aldi, bei Lidl und überall.
Echt? Die haben Serrano verkauft?
Ja, tun die doch immer noch.
Ach, ich krieg das gar nicht so mit, also fällt mir gar nicht auf.
Das ist so in der breiten Masse angekommen.
Mhm.
Und wenn das in den Läden ankommt, dann weißt du ganz genau, okay, jetzt brauche ich ihn eigentlich nicht mehr kaufen, weil ich keine Ahnung habe, ist das wirklich die gute Qualität, von der eigentlich alle gesprochen haben? Weil auf einmal ist diese Nachfrage so riesig danach, wie soll ich diesen Markt abdecken, ohne da anzufangen zu fuschen?
Ja.
Ja, oder günstig herzustellen. Sei es durch die Lagerzeit, sei es durch günstigere Futtermittel.
Mhm.
Gerade beim Iberico-Schwein, das ist ein schwarzes Schwein, das hat, das Fleisch hat einen ganz extrem eigenen, nussigen Geschmack. Es kommt halt daher, dass sie hauptsächlich oder ich glaube sogar ausschließlich Eicheln essen.
Ah, jetzt weiß ich, warum meine schwarze Sobrasada anders schmeckt als meine rote. Weil die schwarze ist vom Iberico.
Ja. Also Iberico ist was ganz Feines. Das Problem ist aber, wie gesagt, wenn das so in der breiten Masse ankommt, ich muss diesen Markt irgendwie befriedigen. Ich kann da jetzt scheißenmäßig Geld rausholen, aber ich kann ja nicht ein traditionelles Lebensmittel oder ein gut aufgezogenes Tier in der Masse produzieren, zumal dann ja auch die Preiskämpfe anfangen. Ja, wie gesagt, Aldi, Lidl, die sind nicht dafür bekannt, dass sie den Preis oben ansetzen. Ja, die sagen hier, wir verkaufen das zu dem und dem Preis, das geben die an die Produzenten weiter oder kaufen es vielleicht auch nur billig ein. Kann man sehen, wie man will, ist auch egal.
Ja, aber natürlich fuschen halt richtig, ne, weil es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, da Aromen irgendwie rein, so wie beim Olivenöl, ne?
Ja.
Ist ja auch, also das war mir auch nicht klar, dass Olivenöl irgendwie eins der oder das meist gefälschte Lebensmittel in Europa ist.
Ja, weil es halt auch in Trend gekommen ist.
Sind genau.
Wann haben wir angefangen, Olivenöl zu verkochen?
Boah, in den 90ern irgendwann, oder? Also so ja, richtig und großflächig.
Und davor gar nicht.
Ja.
Ne? So, und am Anfang konntest du es noch kaufen und wusstest, das ist ein gutes Olivenöl.
Mhm.
Ja, weil du holst halt nicht den Mist erstmal rüber, sondern du holst erstmal, weil die Leute das auch ausgeben, sich damit beschäftigen, holst erstmal die guten Lebensmittel hier hin. Und dann entwickelt sich der Markt, es kommt in der breiten Masse an und dann weißt du halt einfach nicht mehr, was ist jetzt das wirklich gute Lebensmittel davon? Was ist entsprechend gereift, gefüttert, gehalten, nicht gepanscht?
Ja.
Und beim Salz haben wir das jetzt. Ich glaube, darüber, über das Salz wollte ich dahin, haben wir das jetzt auch so ein bisschen. Du kriegst ja alles Mögliche an abstrusesten Salzen in, wie gesagt, die Form macht wirklich einen Unterschied.
Mhm.
Sofort für jeden ersichtlichen Unterschied, wenn du etwas mit Pyramidensalz isst, mit Flakes oder zum Beispiel mit dem groben Mühlensalz oder mit Meersalz, das brauchst du keinem erklären, das merkst du sofort. Und das ist auch so der Punkt, wo ich immer versuche, so mein Augenmerk drauf zu lenken, ist, merke ich das, wenn ich es esse, oder muss ich mir dazu irgendwas erklären lassen, damit ich dieses Essen vielleicht verstehe?
Ja.
Ne? Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade einen Hänger.
Ja, ich erinnere mich dran an den Rosmarin, den du bei der Gemüsepfanne hattest letztes Jahr beim Frittieren. Wo du auch sagtest, weißt du, den habe ich jetzt schnell im Supermarkt gekauft. Der schmeckt genauso wie der Rosmarin aus dem Bioladen, aber dann müsste ich dir jetzt noch eine Geschichte erzählen und da habe ich keine Lust zu. Und dann hast du halt den Supermarkt Rosmarin ins Essen gemacht und es hat halt super geschmeckt hinterher.
Ja.
Das ist, ja.
Du kannst sowas halt auch super über Geschichten dann
das sind verkaufen. Halt, ne? Das ist es halt auch. Also du musst ja mittlerweile auch Geschichten erzählen, um deine Produkte an den Mann zu bringen. Also guck dir unsere Elterngeneration an. Also ich komme aus kleinen Verhältnissen. Ich habe im Grunde, bis ich ausgezogen bin von zu Hause, im Wesentlichen Aldi Lebensmittel zu mir genommen. Ja? Und mein Geschmack ist jetzt nicht sonderlich versaut. Und ich bin nicht sonderlich krank geworden dadurch, höchstens fett, aber das kam eher dazu, dass ich zu viel davon gegessen habe. Das heißt, das geht ja auch. Nur willst du, wenn du Nahrungsmittel- oder Lebensmittelhersteller bist, willst du den Leuten ja morgen mehr verkaufen, also musst du denen was anderes erzählen, als das Mehl vom Aldi ist auch okay.
Ja.
Das ist schwierig.
Mehl übrigens, schönes Thema, um aus meiner
Merkbefreiung rauszukommen.
Ich habe mich eine ganze Zeit, nachdem wir eine Folge über Pizza gemacht haben, auch mit Pizza beschäftigt. Ich mache meist eine Folge und dann fängt es nochmal richtig an, dass ich gucke, okay, was kann man da jetzt nochmal irgendwie an Zeugs rausholen? Mhm. Und guck dann besonders auch viel YouTube, weil die Informationen halt schön klein verpackt sind. Du teilweise Fernsehproduktionen darüber sehr schön beziehen kannst und dir von, ich sag mal, von naja, unten ist jetzt ein doofer Begriff, wenn ich vom Hobbykoch spreche. Mhm. Und ganz oben halt von den Profiköchen, ich sag mal, Heston Blumenthal ist da einer meiner Lieblingsreferenten, weil der eine Sendereihe gemacht hat, In Search of Perfection. Mhm. Eine sehr, sehr geile Reihe, die auch einfach beim Zugucken Spaß macht. Also da hat er sich traditionelle Gerichte rausgesucht, Pizza zum Beispiel, mhm. Hamburger, Bolognese, nur um die dreimal zu nehmen, und versucht jetzt das perfekte Rezept dafür herauszubekommen.
Zu finden oder so lange zu kochen, bis er es genau hat?
Also bei Heston Blumenthal musst du wissen, der kombiniert halt Kochkunst und Wissenschaft. Mhm. Das ist total interessant, weil in den Episoden dann auch grundlegende Sachen mit erklärt werden. Zum Beispiel haben sie mal ein Hühnchengericht gemacht, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. In den Kommentaren wird es nachher stehen. Das ist englische Nationalgericht der indischen Küche. Mhm. Und dann haben sie mit einer, ich müsste jetzt sagen, welche Kamera das war. Also sie haben dann halt geguckt, wie unterschiedlich zieht die Marinade ein, wenn ich nur diese diese Tandoori-Paste nehme. Mhm. Und wie stark zieht die Tandoori-Paste ein, wenn ich sie mit Joghurt vermenge? Mhm. Und dann konntest du das halt im Bild sehen, durch den Joghurt zieht es halt viel tiefer in das Hähnchenfleisch rein. Gut, ist klar, ich habe nämlich Säure drin. Ja, Säure zieht einfach besser durch. Sauren Hering zum Beispiel ist Säure drin. Sauerfleisch ist Säure drin. Das schmeckst du ja auch bis unten durch, dass da Säure drin ist. Säure lockert das Bindegewebe an. Wir hatten da im Blue Moon ja auch schon über Marinaden gesprochen. Mhm. Und dann habe ich mir, ich bin von der Pizza hier hingekommen, habe ich mir halt angeguckt, okay, worauf kommt es denn bei einer Pizza an? Und im Grunde genommen war bei ihm somit die Aussage, wichtig ist, dass du einen elastischen Teig machen kannst.
Ja, daran scheitere ich häufig noch.
Was passiert denn bei deinem Teig,
wenn du das machst? Der wird rissig.
Beim Ausrollen.
Beim Ausrollen, beziehungsweise was er auch gerne macht, ist, also ich habe den ausgerollt und der sieht noch okay aus. Mhm. Und dann mache ich da halt meine Soße drauf. Ob das jetzt, ich habe kürzlich gelesen, dass du Flammkuchen nicht magst. Ich mag sehr gerne statt Tomatensoße eine saure Sahne drauf, mhm, auf dem Teig. Wenn ich das mache, wie soll ich es erklären? Zerreißt es den Teig. Also der sieht aus, als würde er anfangen zu bröseln, nur weil diese Flüssigkeit oben drauf kommt.
Ja, machst du das vielleicht zu wässrig drauf?
Eigentlich nicht, also gerade die Sahne nicht, die kommt so aus dem Becher.
Ja, gut, das stimmt. Okay, zahlen wir das Pferd mal anders auf. Ich erkläre dir mal gerade, wie ich einen Pizzateig mache. Das ist übrigens auch eine schöne Sache, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Das kannst du nachher in den Ofen schieben mit der Eisenpfanne. Das heißt, wir brauchen hierfür jetzt kein neues Equipment.
Ich muss gerade noch mal nach der Eisenpfanne fragen, bevor wir aufs Arbeiten kommen.
Ja.
Wie machst du die sauber? Weil ich muss ja, ne, ich habe ja auch erst seit kurzem, also vielleicht seit einem, weiß ich nicht, also ein paar Monaten habe ich überhaupt erst eine Eisenpfanne. Weil ich vorher habe ich halt immer die Beschichteten genommen und habe jetzt bei einem Freund Bratkartoffeln, Eisenpfanne, tralala, ne, man wird halt irgendwie angefixt und habe mir dann halt auch so eine Eisenpfanne gekauft. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich mir denke, wie mache ich die eigentlich sauber? Ich soll da ja nicht mit Spülmittel so richtig dran und sowas. Wie machst du das, wenn da richtig viel Fett drin liegt, weil du
Ich muss jetzt vielleicht nochmal ganz kurz unterscheiden. Ich rede immer von einer schmiedeeisernen Pfanne. Ich vertue mich in den Begrifflichkeiten da ganz gerne. Ich weiß, was eine schmiedeeiserne und was eine gusseiserne ist. Musste ich mir aber in letzter Zeit sagen, du verwechselst das immer wieder. Mhm. Also ich habe eine schmiedeeiserne. Das sind die die sehen nicht schwarz aus. Weißt du, die haben so einen
so richtig gräulich
metallischen Look. Und da ist die Porung des Eisens nicht ganz so grob wie bei der Gusseisenpfanne.
Ah ja.
Die sind sehr einfach zu reinigen und da nehme ich auch wirklich Spüli und einen Drahtschirm, wenn es nötig ist, was eigentlich fast nie vorkommt. Aber da kenne ich dann nichts. Und dann, wie gesagt, nachher trocken machen und nochmal einölen. Normalerweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein Steak drinne gebraten, du hast Kräuter drinne gehabt, Knoblauch und Öl. Mhm. Dann isst du erst, die Pfanne steht in der Küche rum, das Fett wird kalt, das Fett wird ja wieder dickflüssig,
genau,
klebt alles dran. Ja. Dann ist das Einfachste, was du machen kannst, du nimmst Küchenkrepp, also Küchenpapier, machst die Pfanne wieder warm, die braucht nicht heiß sein, aber warm, dass das Fett wieder flüssig wird. Dann gießt du das weg, ich mache das, weil das immer nur ein ganz bisschen ist in Biomüll, und dann putzt du die Pfanne einfach mit Küchenkrepp überall einmal aus. Das Schöne ist, du hast ja eigentlich dabei auch gar nichts, was irgendwie wirklich festbrennen kann. Und du hast gleich wieder dein Rostschutzmittel drauf, nämlich das Öl. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, für alles Härtere, dann gehe ich da auch wirklich physikalisch dran.
Also mit weil man sagt ja immer, nein, bloß nicht spülen und, ne?
Ich glaube, das ist bei den Gusseisenpfannen, die sind da noch anfälliger. Eben weil die Porung so grob ist, da brauchst du länger, bis du die wieder eingebrannt hast. Das ist, wie gesagt, bei der Schmiedeeisernen, ja, ich hab's richtig.
Schmiedeeisernen.
Ist das kein Problem.
Gut.
Zum Beispiel Geschnetzeltes, auch nochmal ganz schnell gesagt, das haben wir das letzte Mal erklärt. Da ist es am besten, wenn ich das gleich, nachdem ich das Essen aus der Pfanne raus habe, weil ich habe ja Sahne mit drin, ich habe Flüssigkeit mit drin, dann am besten gleich einmal ausputzen und da brauchst du dann halt auch nur warm Wasser, einmal kurz durchputzen, das reicht dann schon. Mhm. Wenn du das stehen lässt, gerade Milch, auch in Töpfen gekochte Milch, am besten immer gleich wegmachen. Ich glaube, die Aquädukte sind auch mit dem Klebstoff, der in Milch, mit dem Casein sind die, glaube ich, verspachtelt oder vermörtelt worden.
Entsprechend, im Milchtopf also das, putzen ist halt, ja.
Ja, das sagt schon
was echt über die, kein Spaß.
Nee, überhaupt nicht. Das sagt schon richtig was über die Klebekraft da aus.
Ja, ja.
Und wenn das alles frisch ist, dann ist das überhaupt kein Ding. Dann putzt du es halt eben gerade aus und bist damit fertig. Also, kommen wir nochmal zum Pizzateig.
Genau, der Teig.
Ganz schnell. Im Grunde genommen nimmst du 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, einen halben Würfel Hefe und einen Teelöffel Salz. Wenn du magst, noch ein bisschen Öl. Mit Öl habe ich jetzt noch nicht so viel rumexperimentiert, weil ich immer versuche, die Zutaten möglichst gering zu halten. Also das heißt, ich will nicht viele verschiedene Zutaten benutzen.
Lean Cooking müssen. Sozusagen.
Ja, genau. Okay. So das, was ich da habe. Das soll mir reichen und wenn ich dann extra jetzt wegen einem Öl nochmal losfahren müsste, gerade wenn es um ein super gutes Olivenöl in meinem Pizzateig geht, dann mache ich es halt nicht.
Ich mache ja mal gerne noch ein bisschen Thymian in den Teig. Ich weiß gar nicht warum.
Hast du das schon mal ausprobiert, den mit in die Soße zu machen und das im Teig wegzulassen? Ich glaube, das ist fast das Gleiche.
Nee, ich mache halt immer ziemlich viel Teig und ich benutze den halt auch für unterschiedliche Sachen. Dann mache ich halt mal so ein bisschen was mit Tomatensauce, dann noch ein bisschen was Weißes, dann mal mit Fisch und noch ein bisschen mit Lauch. So, also ja. Aber stimmt, weil die Soße habe ich auch noch nie gemacht. Ja.
Da kannst du dann natürlich gut an den Thymian mit reinmachen. Wir haben das hier mal ausprobiert, wie gesagt, für unsere Sendung. Wir haben einen gemacht, da waren Kräuter mit drin, wir haben einen gemacht, da waren keine Kräuter mit drin und dann haben wir den Langosch gemacht. Mhm. Das war ja lange Zeit meine favorisierte Art, eine Pizza zuzubereiten, und zwar in Langosch-Style. Kann ich nachher kurz erklären. Mhm. Weil die Grundzutaten sind jetzt alles genau das Gleiche. Also das heißt, wir haben jetzt das Mehl, wir haben Salz, wir haben Hefe, wir haben Wasser. Da ist jetzt nicht so viel an Stellschraube dran. Wir haben vielleicht die Menge an Hefe, die wir ändern können. Beim Salz, wie gesagt, da haben wir von der Form her, ist es egal, weil das löst sich ja im Teig auf. Mhm. Ist schon komisch, wenn du da auf den Salzkristall beißen solltest. Wasser können wir auch nicht so viel machen, weil das ist überall gleich.
Ja, wir können seine Temperatur variieren. Macht das einen Unterschied eigentlich?
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, aber rein geschmacklich können wir am Wasser jetzt noch nichts ändern.
Das stimmt.
Und auch von der Konsistenz her, ich so ein Nerd bin ich nicht, dass ich mal geguckt habe, ob der Härtegrad da eine Rolle spielt. Ich glaube nicht.
Ja, nee, also und selbst wenn, dann knetest du halt eine Minute länger oder weiß ich nicht, was man dann macht. Also man merkt ja irgendwann, dass, ob der Teig okay ist oder nicht.
Ja, also, ne? Wir haben jetzt noch das die größte Stellschraube und das ist das Mehl.
Mhm.
Und ich habe auch viele Kommentare gekriegt und auch schon Anfragen hier, ob ich nicht mal so Pizzamehl haben will.
Pizzamehl?
Ja, das ist Null-Nuller-Mehl heißt das, glaube ich. Ich habe es noch nie benutzt und zwar aus dem einfachen Grund, ich kriege es hier nicht zu kaufen. Und was ich hier nicht kaufen kann, können andere wahrscheinlich auch nicht kaufen. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Leuten zu empfehlen, kauft euch Pizzamehl, was ihr jetzt gar nicht so einfach bekommt. Genau. Und dann könnt ihr euch eine geile Pizza machen.
Ja, wenn du kein Pizzamehl kriegst, kriegst du natürlich auch keine geile Pizza. Edgy Wedge.
Genau.
Kann man sich natürlich auch super abgrenzen gegen alle möglichen anderen Leute, indem man sagt, man würde ausschließlich mit Pizzamehl arbeiten.
Ja, ja, ich kann geile Pizza mit Pizzamehl und du halt nicht. Deshalb bin ich, ja, toll. Ich kann es halt auch ohne. Aber was man machen kann, weil ich kaufe jetzt auch kein teures Mehl, du musst dazu wissen, wenn du hier in der Gegend einkaufst, ist fast alles Edeka.
Ja. Und ist es nicht überall so? Also Edeka, Lidl oder Aldi, wobei Lidl und Aldi wahrscheinlich sowieso wieder ein und derselben Person gehören und wir wissen es nur noch nicht. Das ist halt irgendwie
so ein. Aber hier in Minden ist das ganz besonders stark. Wir haben hier in Minden auch den Hauptverwaltungssitz für den Bereich Hannover.
Mhm.
Und auch was die Angestellten angeht. Also du hast in Minden wirklich sehr viele Leute, die für die Edeka arbeiten. Also viel in meinem Bekanntenkreis. Da ist halt Edeka hier echt groß.
Mhm.
Und die haben hier auch für mich halt einen einfach zu erreichenden großen Markt, wo ich auf meinem Weg von und zur Arbeit auch immer langkomme. Und deshalb gucke ich immer da, weil das ist halt ein Supermarkt, den du irgendwie in dieser Art überall findest. Ja. Und wenn ich da was nicht kriege, dann brauche ich es eigentlich auch nicht verkochen, weil dann kann ich es keinem anderen erklären.
Und die sind ja schon gut sortiert.
Ja.
Also es ist halt nicht so Aldi, wo du pro Produkt eins hast, sondern die haben ja schon irgendwie 30 verschiedene Mehle wahrscheinlich.
Ja, ich muss sagen, beim Mehl geht es. Also da wünschte ich mir manchmal doch noch irgendwie ein bisschen mehr Auswahl. Joghurt natürlich, da kriegst du bestimmt 100 Stück mit und mit Körner und dann noch 100 Stück ohne Körner.
Unglaublich.
Ja, ja, das ist echt, das kann ich nicht nachvollziehen. Und jetzt wollte ich natürlich aus dem Angebot, was Sie da haben, das beste Mehl haben.
Mhm.
Und damit ich einen elastischen Teig hinbekomme, brauche ich natürlich Kleber. Der Kleber macht, dass der Teig nicht reißt, dass er nicht bröselig ist, sondern dass ich den halt wie Gummi ziehen kann. Und das ist das Eiweiß. Und jetzt hast du zum Glück auf jeder Verpackung, auch beim Mehl, was sehr schön ist, hast du so eine Nährwerttabelle.
Mhm.
Und da kannst du einfach mal drauf gucken, wie viel Eiweiß ist denn da drin.
Je mehr Eiweiß, desto besser für Teig?
Desto besser klebt das. Du willst ja nicht prinzipiell elastische Teige machen. Ich sag mal, ein Mürbeteigplätzchen,
ja.
Das soll ja bröseln.
Ja.
Ja, da ist das jetzt zu vernachlässigen. Da verhindere ich ja durch die Butter, dass das Mehl miteinander verklebt. Bei einer Pizza will ich ja, dass es verklebt. Also muss ich da möglichst hohen Eiweißgehalt haben. Und der lag jetzt bei dem, was ich da gekauft habe, ich glaube bei 14%, also war mit Abstand der größte Eiweißgehalt.
Mhm.
Das war das zweitgünstigste Mehl, was sie da hatten. Und das war jetzt die Premium-Marke von Edeka.
Mhm.
Wie gesagt, das in anderen Läden sieht das vielleicht anders aus. Guck da einfach mal auf die Nährwertangabe und das mit dem höchsten Proteingehalt. Ganz normales 405er Mehl, das würde ich nehmen. Man kann da auch noch
diese Zahl sagt was über den Mahlgrad aus, oder?
Ja.
405 und so.
Mhm. Je kleiner die Zahl, desto weniger Bestandteile vom Korn sind mit drin.
Ah ja.
Das kannst du dir ganz einfach merken. Und zwar 405er ist ja nah an der 404.
Ja.
Nährwert nicht gefunden.
Nix drin.
Nährwert.
Ja. Ja, schön. Okay, danke.
Und Das, da hast du halt ein sehr, sehr feines Mehl, was fast nur aus Stärke besteht. Wenn ich jetzt ein, ich glaube, 1050er nehme, da hast du halt auch noch viel Ballaststoffe mit drin, also viel Schalenanteil, was natürlich gut ist für eine gesunde Ernährung, weil dein Körper, der kriegt so kleine Hanteln mit für sein Verdauungssystem, das sind die Ballaststoffe, die kann er nämlich nicht verdauen. Das Tolle am Körper ist, der ist zu dumm, der weiß das nicht. Der probiert es halt trotzdem. Ackert
da dran rum.
Genau. Und das ist natürlich genauso gut wie ein Lauf durch den Wald für den Körper im Vergleich zum auf der Couch faul rumsitzen. Mhm. Wenn der Körper aktiv ist, dann ist er stark und dann hältst du einfach auch viel, viel mehr aus, auch gesundheitlich. Ja, du fühlst dich viel, viel fitter und deshalb musst du deinem Körper, wenn du dich gesund ernähren willst, möglichst hochzahliges Mehl zuführen. Zumal der nächste Anteil dabei ist, ich habe ja jetzt eine Menge Mehl und da ist ein gewisser Teil an Ballaststoffen drin. Der liefert mir halt auch keine Energie. Der beschäftigt mich nicht nur, sondern der liefert keine Energie. Das heißt, ich kann für den gleichen Nährwert sogar mehr essen.
Mhm. Aber das ist jetzt im niedrigen Prozentbereich, macht das was aus. Du kannst jetzt nicht anderthalb Pizzen essen.
Nee.
Nur weil du, genau.
Nee, aber beim Gemüse, das kann man sich halt so schön merken. Gemüse ist ja auch hauptsächlich deshalb gesund, weil du echt viel essen kannst für ganz wenig Energie.
Mhm.
Ja, es ist halt ein Füllstoff mit Geschmack, das muss man dazu sagen, der auch noch andere positive Eigenschaften hat. Mhm. Also Vitamine, Mineralstoffe sind halt mit drinne. Aber du kannst halt hauptsächlich deshalb in einer gesunden Ernährung, ich versuche das Wort Diät so ein bisschen zu vermeiden, so viel davon essen, weil du halt kaum Energie dafür kriegst. Ja. Du musst halt viel dafür tun, um ranzukommen und dann ist auch kaum noch was drin. Aber wir waren bei der Pizza. So, jetzt haben wir das Rezept, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, einen halben Würfel frische Hefe und einen Teelöffel Salz.
Mhm.
Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Hefeteig zubereiten kann. Es geht, für die meisten wird es wahrscheinlich erstmal interessant sein, das schnell zu machen. Das heißt, ich mische alle Zutaten, das Mehl, das Salz, nehme Wasser aus dem Wasserhahn, lasse ich es laufen und zwar so lange über meine Finger, beziehungsweise ich brauche ja warmes Wasser, so. Das lasse ich über meine Finger laufen und wenn ich nicht sagen kann, ob es heiß oder kalt ist, dann hat es die richtige Temperatur, weil dann liegt es so in deinem Körpertemperaturbereich, der eigentlich nicht über 40 Grad beträgt, weil wenn du ja, so warm bist, hast du keinen Bock, Pizza zu backen.
Genau, dann hast du noch nicht mal Bock, welche zu essen.
Genau.
Siehst du höchstens aus wie eine.
Ja, schön käsig, ne?
Genau, käsig, fleckig.
Was hast du denn da heute?
Das ist Salami. Nein, der Kleine kann heute nicht in die Schule, der hat Salami. Oder Fungi.
Herrlich. Okay,
zurück zum Teig. Es ist ja ekelerregend hier.
So, und bei Hefe ist es ganz einfach so, wenn die über 40 Grad warm wird, stirbt die ab.
Ah ja.
Das heißt, der Teig geht nicht mehr auf.
Das heißt, wenn du heiß Wasser reinmachst, ist die Hefe platt.
Genau.
Ah ja.
Und deshalb guckst du einfach mit den Fingern, das ist schön, weil du sparst ja ein Thermometer.
Mhm.
Du musst dir nicht mal eine Zahl merken. Ja?
Mhm.
Weil, wie gesagt, wenn du zu warm bist, hast du eh keinen Bock auf Pizza. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, 36 hast und den anderen Tag 38 und du machst einen Hefeteig, das ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Wichtig ist, wenn ich schnellen Hefeteig machen will, da reden wir jetzt von einer Dreiviertelstunde, brauche ich warmes Wasser. Und dann brauche ich relativ viel Hefe. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ein halber Würfel Hefe auf 350 Gramm Mehl, das ist schon viel Hefe.
Mhm.
So. Jetzt löse ich am besten die Hefe in dem warmen Wasser auf.
Ich weiß, welche Frage im Kommentar kommen wird. Kann ich auch Trockenhefe nehmen? Weil das Tütchen kann man so schön im Schrank aufbewahren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ja, kannst du problemlos machen.
Entspricht ein Tütchen Trockenhefe einem Würfel Hefe, den ich beim Bäcker kriege sonst?
Nee, ist die Hälfte drin.
Die Hälfte.
Das heißt, eine Tüte ist ein halber Würfel.
Okay.
Mhm. Und ich habe das auch ganz lange gemacht und kann jetzt aus praktischen Erfahrungen auch noch gar nicht sagen, dass Trockenhefe schlechter oder besser ist oder frische Hefe besser oder schlechter, aber ich mag alleine diesen Geruch.
Mhm.
Dies.
Deswegen trinke ich ja auch so gerne Schaumweine, weil da auch dieser hefige Geruch drin ist, dieses Nussige, ja.
Ja. Und es ist halt irgendwie so ein geiles Gefühl, was auch kein anderes Lebensmittel hinbekommt, wenn du das so auseinanderbröselst.
Ja, weil es halt das, lebt noch.
Ja, das. Und dann hast du so ein bisschen in den Fingerrillen noch die Hefe und riechst dran, das ist so, der Geruch der Hefe ist das Knistern der Plattennadel auf der Langspielplatte. Mhm. Dann fängt die Musik an, wenn der Teig anfängt zu leben, das ist herrlich. Trockenhefe ist halt unromantisch, ist aber natürlich total praktisch.
Ja.
Und wer jetzt sagt, ach nee, ich will nicht backen, weil dann muss ich ja immer frische Hefe kaufen. Nee, lass sein, kauf dir Trockenhefe, Hauptsache du fängst an. Später gehst du wahrscheinlich eh dann mal zu frischer Hefe über, weil du es ausprobieren willst. Was ich mir angelesen habe, ist, dass frische Hefe gehfreudiger ist.
Mhm.
Und wohl auch zuverlässiger. Kann ich bis jetzt nicht so nachvollziehen. Ich bin mit beiden bis jetzt ganz gut gefahren. Jetzt habe ich diese Schüssel. Habt ihr das Mehl drinne? Habt ihr das Salz drinne? Eine Prise Zucker, hat man immer gesagt, kann man noch mit reinmachen.
Damit die Hefe was zu fressen hat, ne?
Ja. Was ist Zucker?
Stärke.
Ja, genau.
Ist halt auch Mehl.
Genau. Zucker ist wahrscheinlich, ist nicht nur wahrscheinlich, ist viel einfacher für die Hefe zu verarbeiten.
Mhm.
Ist halt ein Zweifachzucker. Fruchtzucker wäre ein Einfachzucker. Das heißt, je einfacher ein Zucker ist, desto schneller kann er dem Körper Energie zuführen. Ja, deshalb nimmst du zum Beispiel Fruchtzucker, wenn du unterzuckerst.
Mhm.
Ja, dann sagt man, trink ein Glas Apfelsaft. Das kann der Körper halt sehr schnell wieder aufnehmen und du bist wieder mit deinem Zuckerspiegel da, wo du hin willst. Und so gesüßte Getränke wie zum Beispiel Cola sind nicht ganz so gut, funktionieren aber prinzipiell auch.
Mhm.
So. Das heißt, wir können uns schon mal merken, wir brauchen nicht unbedingt Zucker für den Hefeteig. Kann man machen, muss man nicht.
Okay. Wir jetzt warten dann nur wahrscheinlich länger, damit er geht. Aber jetzt auch nicht zwei Stunden länger, sondern 10 Minuten oder sowas. Oder?
Ich habe doch nicht mit der Stoppuhr neben gesessen. Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon noch ein Tucken besser wird. Aber ich habe mich da, wie gesagt, so, wenn ich eine Zutat weglassen kann, dann lasse ich sie weg, weil dann kann ich es mir auch besser merken.
Mhm.
Und dieses Rezept, 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz, einen halben Würfel Hefe. Ich erwähne das so oft, weil das so ein einfaches Rezept ist. Wenn du das ein paar Mal gemerkt hast, dann wirst du dich nie wieder fragen, wie ging denn nochmal ein Hefeteig? Ja? Und wenn ich jetzt einmal anfange, eine Prise Zucker, ein Esslöffel Öl, dann sind wir schon bei 6 Zutaten.
Mhm.
Da fängt es dann schon an. Ja,
Was für Öl?
Ja, genau. Das kam ja zum Beispiel bei den
Schnitzeln. Ist ein Esslöffel groß oder ist ein Esslöffel klein? Also wie viel, ne? Es gibt ja unterschiedlich große Esslöffel. Gehäuft oder gestrichen? Wie viel Milliliter sind das denn?
Ja, wir nehmen einen Esslöffel gestrichen Olivenöl.
So, gehäuftes, einen gehäuften Esslöffel Olivenöl. Viel Spaß mit der Oberflächenspannung.
Richtig.
Was ist denn das für ein Geschrei da in der Küche? Scheiße!
Das ist die Spannung an der Oberfläche.
Torben macht Pizza. Gott verdammt!
Ach, herrlich.
Wir vermengen das also jetzt alles.
Genau. Das heißt, du knetest das alles schön durch, gießt dabei die Flüssigkeit in den Teig mit rein, wo du die Hefe aufgelöst hast, die bröselst du einfach ins Wasser, rührst das um, alles ist gut. Und jetzt kommen wir zum Kneten.
Mhm.
Und da ist eine Sache ganz wichtig, Teig will lange geknetet werden.
Ja, bis Teig die Handgelenke wehtun.
Dann machst du was falsch.
Oh, echt?
Ja.
Ah, noch was
zum Lernen. Du bist doch dick, du bist doch wie ich dick.
Ja.
Was können wir uns zunutze machen?
Gewicht.
Richtig, die Schwerkraft.
Schwerkraft.
Und schlanke Menschen müssen dafür jetzt halt echt Muskelkraft aufwenden.
Ja.
Und ich erkläre dir kurz, warum du den Teig knetest. Und dann kommen wir drauf,
wie du es machst.
Du knetest den Teig aus zwei Gründen. Erstmal, damit der Kleber aktiv wird. Ja, wenn ich das zu kurz knete, was du zum Beispiel auch wieder beim Mürbeteig machst, dann verbindet sich der Kleber nicht. Das heißt, der Teig ist geneigt zu reißen, gerade auch beim Ausrollen oder wenn man das wirklich kann, dieses Pizza hochwerfen. Ich kann es nicht.
Mhm.
Ich mache das dann gerne so ein bisschen wie ein Strudelteig. Ich ziehe das dann halt auch gerne mal.
Ja.
Und du willst Luft ranbekommen. Du möchtest halt, dass die Hefe Luft zum Atmen hat. Umso besser kann sie aufgehen.
Und den Teig, was genau passiert beim Kneten, das den Kleber aktiviert? Weißt du das zufälligerweise? Weil weil ich Mehl drücke, drücke ich da irgendwas auf, platzt da irgendwas oder was?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen, dass das mit der Vermengung des Wassers auch zu tun hat. Dass vielleicht durch die physikalische Einwirkung von Kraft und Feuchtigkeit der Kleber sich daraus löst. Jetzt haben wir diesen Teig geknetet und ich rede hier jetzt so von, ja, 5 Minuten ist Minimum. Ja, und dann decke ich ihn ab und lasse ihn gehen. Kommen wir aber erst kurz zum Kneten. Bei Kneten ist nicht das wilde, chaotische Durcheinanderbewegen der Finger.
Nein?
Nein. Kneten ist halt, du hast bei einem Teig hast du immer das Problem, wenn der erstmal soweit fertig ist, dass er gegangen ist und du ihn formen kannst, dann willst du ja eigentlich nicht, dass er außen klebt.
Mhm.
Ja, weil sonst würde er dir an den Händen kleben, er würde vielleicht am Pizzablech kleben, er würde am Nudelholz kleben.
Mhm.
Und vor allen Dingen bei Brot ist das ganz wichtig, das nennt man Wirken, das ist das Formen des Brotleibes.
Mhm.
Das kannst du, wie gesagt, nachträglich nicht mehr so gut machen. Also musst du ihn jetzt am Anfang gleich schon richtig formen. Und da nimmst du jetzt den einmal durchgemengten Teig, das ist nur, dass die ganzen Zutaten zusammen sind, und packst ihn auf eine Arbeitsplatte. Und jetzt, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Nehmen wir mal eine Mütze. Ich glaube, eine Mütze hat jeder zu Hause.
Mhm.
Die Mütze liegt vor dir, das ist jetzt dein Fladenteig, und du nimmst oben das, wo der Bommel dran wäre, der
geht
von dir weg.
Mhm.
Den hebst du hoch, legst ihn so zur Hälfte auf der rechten Seite wieder auf die Mütze drauf.
Mhm.
Und dann nimmst du deinen Handballen und drückst mit dem Handballen genau da drauf, wo jetzt der Bommel wäre.
Mhm.
Das ist eine Knetbewegung und das machst du immer wieder. Nicht in die Mitte, sondern nach rechts. Dadurch dreht sich der Teig und du kannst wirklich überall komplett den Teig durchkneten.
Mhm.
Und da wir das nicht mit der Kraft unseres Armes machen, sondern uns einfach so auf den Teig abstützen und unser Gewicht uns automatisch nach unten zieht, können wir das natürlich auch sehr lange Zeit machen, weil es uns nicht anstrengt.
Ja.
Und dadurch wird der Teig irgendwann weich, der wird elastisch. Ich habe früher immer gerne gesagt, der fühlt sich an wie eine zarte, von der Natur gewachsene Frauenbrust. Heute würde ich vielleicht eher den Begriff seidig benutzen.
Mhm.
Wobei das jetzt nicht unbedingt ein Unterschied sein muss. Aber du musst so dieses, oh, es fühlt sich so geil an Gefühl haben. Dann weißt du, dass der Teig lang genug geknetet ist.
Ja. Das sind die nächsten Fragen. Naja, gut, aber wie lang denn mindestens?
Also ich würde wirklich so 5 Minuten per Hand und 3 Minuten mit der Maschine empfehlen.
Mit der Maschine auch noch?
Genau. Nee, also wenn du eine Maschine benutzen möchtest.
Ach so, anstelle der Hand. Also
genau.
Mit Knethaken und dann da rein.
Genau. Oder so eine große, richtige Hinstellmaschine, die sind natürlich noch.
Ach, so ein Ding hätte ich ja gerne, die sehen geil aus. Aber ich hätte es halt nur gerne, weil es geil aussieht.
Ich hätte es halt gerne, weil der Teich ist halt einfach geil. Und es ist vor allen Dingen dann interessant, wenn du sagst, ich will mal herausfinden, wo jetzt exakt die Unterschiede bei einem Teig sind, weil da kann ich halt eine exakte Zeit einstellen und die Maschine knetet immer gleich. Weißt du, dass ich halt so gewisse Faktoren rausnehme und sage, okay.
Du hast das nicht? Ich hätte gedacht, du hättest so eine KitchenAid, heißen die Dinger, ne?
Handrührgerät habe ich.
Ich dachte, du hättest so eine KitchenAid zu Hause stehen.
Nee.
Also dir hätte ich das zugetraut.
Hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne.
Ich sehe gerade, die Dinger kosten 500 Euro. Alter Vater.
Ja. Aber du kannst halt auch viel mitmachen. Ne? Ist halt nicht nur so ein, ich rühre dir ein bisschen Eiweiß oder so, sondern du kannst halt wirklich, das Ding kann halt arbeiten. Das nimmt dir wirklich Kraft ab und das kannst du halt auch länger laufen lassen. Deswegen kostet das ja auch so viel.
Mhm.
Übrigens auch so ein Punkt, warum ich billige Pürierstäbe verachte, weil die taugen halt gar nichts. Die können vielleicht was zerkleinern, aber du kannst sie nicht lange und ausdauernd laufen lassen, weil der Motor das auch gar nicht mitmacht.
Was heißt billiger Pürierstab?
20 Euro ist halt nichts, was ich mir irgendwie nochmal angucken würde. Ich habe mir den, wie heißt das denn nochmal? Die Firma komme ich jetzt nicht drauf. Zauberstab ist auf jeden Fall der Name dieses Mixers, dieses Pürierstabes gekauft.
Mhm.
Der kostet, SG war es. Und der kostet 120 Euro.
Alter, das ist ordentlich.
Ja, da habe ich wirklich einen ganzen Tag, also 14 Stunden für gearbeitet, nur um mir dieses Ding leisten zu können. Und ich habe es nicht eine Sekunde bereut, weil...
Ich dachte, meiner wäre teuer. Ich habe einen von Braun. Ja, erzähl mal weiter, bis dann finde ich noch.
Weil das Ding hält jetzt seit bestimmt 4 Jahren. Mhm. Wir haben viel Babynahrung mitgemacht, also Sachen, wo du wirklich fein auch pürieren musst. Den kann ich halt auch in einer heißen, kochenden Soße stehen lassen. Da passiert nichts mit, weil unten das Gestell halt komplett aus Metall ist.
Mhm.
Und wenn die Klinge stumpf ist, dann kaufe ich mir für 5 € eine neue. Das ist einfach eine Aufsteckklinge. Und da gibt's verschiedene Aufsätze für. Ich muss aber dazu sagen, ich benutze eigentlich nur die Klinge. Das Ding hat halt auch nicht so einen deutschen Standard-Sicherheits-Pürierstab-Korb darunter, der eigentlich verhindert, dass das Zeug irgendwas anzieht. Ich sag mal, ein Pesto ist halt schon doof mit so einem Billig-Pürierstab, weil du dann so ein... Ja, du hast vielleicht so ein paar Schlitze, wo der was durchziehen kann.
Ja.
Das ist immer ganz, ganz ekelhaft.
Jetzt weiß halt ich, was mich an meinem Pürierstab stört. Meiner hat zwar nicht diese Schlitze, sondern so ein ja, sieht aus wie so ein kleiner, wie so ein Aluminiumfallschirm oder so ein Metallfallschirmchen, was ja. da unten dran ist. Aber ja. letztendlich ist da auch kaum Öffnung.
Ja. Ah. Meiner hat halt wirklich nur so 3, ja, ich sag mal, Pinüppel, dass die Klinge nicht irgendwo gegenschlägt. Aber der kann halt richtig ansaugen und der hat, ich glaube, 1200 Umdrehungen in der Sekunde.
Sehr schön.
In der Minute. Ja, ja. Schwarze Löcher mit genau. aufreißen in der Küche. Sven püriert wieder.
Genau.
Und der macht halt echt Spaß, weil du, das ist halt ein Arbeitsziel.
Der sieht auch echt professionell aus, ja.
Ja, da hast du halt auch kein Problem, dass irgendwo Feuchtigkeit rankommt, weil auch die Knöpfe zum Beispiel, ja, die sind unter so einer Gummischicht sind die versteckt, funktioniert super, hat halt auch ein vernünftiges Kabel, ja, so ein altes Telefon-Zwirbelkabel, das verheddert sich bei mir aber nicht.
Mhm.
Das kannst du halt auch mal lang ziehen und das ist wirklich super. Knetdauer für den Hefeteig. Genau. Also was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, knetet das ein paar Mal auch per Hand. Ich mache es im Alltag auch, dass ich es erstmal mit der Elektromaschine durchknete und dann aber nachher, bevor ich mit dem Kneten komplett fertig bin, kommen wir wieder zum Wirken, dieses in Form bringen.
Mhm.
Und da ist eben diese Rundbewegung, die wir machen, dadurch, dass wir den Bommel rechts hinlegen,
mhm.
ja, also nicht in die Mitte, dadurch dreht sich ja der Teig mhm. und ich kriege fast automatisch so eine Kugel hin.
Und ich habe praktisch jedes Mal, wenn ich mich dann auf den Teig abgestützt habe, einen neuen Bommel oben, ne? Und den lege ich wieder nach rechts.
Richtig, sozusagen. Du schiebst mhm. den Bommel mit deinem Handballen, schiebst du den quasi nach oben, genau. So, das Ganze kommt, wie gesagt, unter Frischhaltefolie oder unter Geschirrhandtuch, ein sauberes. Und das lassen wir jetzt so eine Dreiviertelstunde stehen. Früher hat man immer gesagt, keine Zugluft, warmer Ort. Ich habe nicht das Gefühl, dass das heute unbedingt noch so gilt. Wärme unterstützt das Ganze natürlich.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn ich einen Raum habe, wo ich genau die Wärme kontrollieren kann, da kann ich halt auch viel mit rumspielen. Das gibt es zum Beispiel in Bäckereien, das sind Gehschränke, ja, da packe ich den fertigen Teig zum Gehen rein, der hat eine konstante Temperatur, der natürlich welche Temperatur nicht überschreitet?
40 Grad.
Genau, weil dann würde die Hefe absterben. Deshalb nicht irgendwie 60 Grad den Ofen an und dann den Hefeteig rein, A, der trocknet aus, B, die Hefe ist tot. Also, wenn man da Wärme zugeben will, was auch ganz gut funktioniert, ist einfach irgendwie eine Bettdecke drüber. Ja, wir haben eh schon ein sauberes Geschirrtuch drüber,
mhm.
da passiert nichts, eine Bettdecke drüber und den Kindern Bescheid sagen, dass sie da jetzt nicht hingehen dürfen.
Genau, das ist keine Bettenburg.
Richtig. Und das ist nachher echt kein Spaß, wenn euer Teig in dem Kind klebt, du erstmal zum Friseur musst.
Und es dann keine Pizza gibt, dann schreit es ja nochmal.
Ja, da hört der Spaß auf.
Schlimm, schlimm, schlimm.
Ohne Pizza ist Krieg.
Ich habe mittlerweile auch meinen Pürierstab gefunden, er heißt Braun Multiquick und er war nicht so teuer. Also ich hatte das Gefühl, dass er schon teuer, also mein erster Pürierstab, der hat irgendwie unter 20 Euro gekostet, der hat 35 gekostet, den ich jetzt habe. Ja, aber mit dem bin ich immerhin zufriedener als mit dem für 20 Euro.
Ja, also die taugen halt ja. echt gar nichts. Ich hab zum Beispiel auch keinen teuren Akkuschrauber hier. Ja, der ist meinen Verhältnissen, wie ich ihn brauche, ist der entsprechend. Ist halt irgendwie so ein Black-and-Decker-Ding. Aber wenn ich jetzt einen ganzen Tag damit irgendwie ein Haus umbauen will, dann muss ich mir halt auch ein richtiges Arbeitsgerät kaufen. Ja. Wenn du gerne kochst, Und gerade bei jungen Familien, ich kann es jungen Familien echt nur ans Herz legen, die irgendwie gerade Nachwuchs gekriegt haben, kauft euch wirklich einen vernünftigen Pürierstab. Danach könnt ihr dem Kind damit zubereiten, was ihr wollt. Und auch für Pesto. Ja, Pesto ist ja momentan, alles, was der Deutsche momentan in Öl püriert, nennt er Pesto. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ich kann ja nicht mal mehr einfach ein Kraut in Öl pürieren. Ich muss gleich ein Pesto draus machen.
Stimmt.
Dafür ist es zum Beispiel gut. Aber was der zum Beispiel auch kann, eben weil das eine sehr stabile Klinge ist, ein sehr stabiler Motor und vor allen Dingen auch eine Wechselklinge, wo ich mal sagen kann, ja Gott, geht's halt mal kaputt. Mhm. Gefrorene Früchte kannst du damit auch super klein häckseln.
Geil.
So mache ich mir dann zum Beispiel gerne mal Eis. Ja, du nimmst gefrorene Früchte, machst ein bisschen Sahne drauf, lass es meinetwegen 5 Minuten stehen, dass es ein bisschen antaut und dann pürierst du das Ganze und du kriegst so ein herrliches Himbeereis daraus, wo du weißt, was drin ist, wo du den Zuckergehalt selber bestimmen kannst, wo du mit Aromen und mit Früchten rumspielen kannst. Übrigens auch wieder für Eltern. Einfach mal Honigmelone oder ähnliche. Eine Gallia-Melone geht zum Beispiel auch, also wo die Kerne nicht im Fleisch selber sind,
ja.
Einfrieren, das pürieren und das dem zahnenden Kind geben. Es ist süß und es kühlt. Damit hat es, und es schmeckt und ist gesund, womit wir dann schon 3 Eigenschaften mehr hätten als Globuli. Weil die sind halt auch nur süß.
Stimmt.
Und das wirkt wirklich super. Also das ist fantastisch.
Ah ja. Ich habe gerade gesehen, es gibt diesen Zauberstab übrigens auch schon in günstiger.
Ja, so um die 70 Euro, glaube ich.
Ne? Genau, ja, es ist hier 60 Euro, ja. 75 runtergesetzt auf 60, ja. Hm?
Der ist, glaube ich, kleiner, hat auch nicht ganz so die Leistung.
Mhm.
Müsste da, glaube ich, auch irgendwo mit beistehen. Also
das Einsteigermodell steht dabei, ja, genau.
Ja, also ich habe es echt nie bereut, mir wirklich einmal diesen teuren zu kaufen, weil ich werde mir meinen Lebtag keinen anderen mehr kaufen müssen.
Mhm.
Wenn ich jetzt überlege, alle 2 Jahre vielleicht einen für 20, bist du halt auch schnell bei dem Betrag.
Ja.
Und es ist halt nicht so anfällig wie ein Messer. Ja, ein Messer fällt immer runter, ist halt die Klinge gleich im Arsch. Mit dem, ich habe schon so viel gemacht, also das ist, wenn ihr mich fragt, welchen soll ich kaufen, würde ich den empfehlen. Aber auf jeden Fall abraten von 20 Euro Dingern.
Okay.
Kommen wir nochmal zum Teig. Wir
den
haben
kann ich ja dann zusammen, den kann ich ja dann meinen Pürierstab zusammen mit meinem Kontaktgrill verschenken.
wer sich daran bereichern möchte.
Verdammt.
Kommen wir nochmal kurz zum Teig, bevor Bitte. Wir das komplett außer Acht lassen. Wir haben jetzt ja bei dem Teig, das ist jetzt die Quick and Dirty Methode.
Mhm.
Das heißt, wir haben viel Hefe dran und wir haben viel Wärme dran. Das Ganze geht natürlich auch mit sehr wenig Hefe und mit sehr wenig Wärme. Weil Hefe ist ja jetzt nicht so, dass sie bei 6 Grad sagt, ach nö, ich gehe nicht. Die geht halt auch immer mal nach draußen, guckt, liegt da Schnee und wenn da welcher ist, macht sie den weg. Aber das macht sie natürlich nicht so gerne wie am Strand rumliegen, wenn es schön warm ist. Das heißt...
Außer in den Tropen, wo es über 40 Grad hat.
Genau. Sehr schöner Vergleich.
Nicht?
Und das heißt jetzt für uns, wir können den Teig auch im Kühlschrank gehen lassen. Was natürlich Sinn macht, wenn ich das für den nächsten Tag vorbereiten möchte.
Mhm.
Und wenn ich vielleicht diesen ganz so stark hefigen Geschmack auch nicht haben möchte, ja, viel Hefegeschmack, wenig Hefegeschmack. Das heißt, ich nehme, ich sag mal, auf jeden Fall die Hälfte, also ein Viertelwürfel auf die gleiche Menge, verknete den, pack Folie rüber und dann packe ich ihn über Nacht in den Kühlschrank. Und ich würde das ruhig so 12 Stunden stehen lassen. Der geht natürlich ein bisschen anders auf. Ich bin der Meinung, der geht wesentlich feinporiger auf, weil die Hefe halt nicht ganz so aktiv ist. Hat aber auch einen anderen Geschmack, weil der Teig halt nochmal arbeiten kann. Ich habe heute Post bekommen. Wir haben letztens mit der Ilva Zuckerwatte eine Sendung in unserem Köche-Podcast gemacht, dem Küchenfunk. Ja, wo wir halt zusammen übers Kochen quatschen. Und die hatte letztens ein Bild von einem Kartoffelbrot auf Instagram geteilt. Und das sah so toll aus. Daraufhin habe ich sie in die Sendung eingeladen. Habe nochmal ausführlich dieses Brot gelobt, weil es einfach vom Anschauen schon so verehrungswürdig aussah,
Aha.
dass sie mir heute welches geschickt hat. fand ich total geil, so eine alte Blechdose für Pasta. Da war dann halt ein Stück Zeitungspapier drin und dann ein Baguette von diesem Kartoffelbrotteig. Ich werde nie wieder abgepacktes Brot essen können.
Das ist eben das Problem, ne?
Also dieser Teig geht 16 Stunden.
Mhm.
Und das merkst du diesem Teig an, weil der schmeckt komplex.
Vielleicht hört die das ja jetzt gerade und schickt mir auch was.
Mhm. Die Ilva Zuckerwatte würde dir mit Sicherheit nie einfach so ein Baguette von ihrem tollen Kartoffelbrot schicken. Aber ich kann da was in die Wege leiten.
Ja, mach mal. Hat ach, ja jetzt auch keiner gehört.
Ja, genau. Also wirklich, das ist also so fantastisch. Und so ist das dann halt auch mit dem Pizzateig, ja, wenn du dem lange Zeit gibst.
Mhm.
Ein junger Wein zum Beispiel. Ein junger Wein ist frech, ist frisch, ist witzig, spritzig, aber er ist nicht komplex.
Ja.
Ja, der hat noch nicht diesen, ja, der hat diesen pubertären Charakter, sage ich mal.
Mhm.
Ja, mit dem kannst du dich nicht stundenlang in ein tiefes Gespräch verwickeln. Mit dem Brot hat's auch nicht geklappt. Das war nach 5 Minuten alle und ich war satt. Aber das, also nur um mal diese Komplexität, dieses Wow-Gefühl von Brot zu beschreiben, das, also, da ist der Geschmack so ein bisschen wie die Falten im Gesicht einer älteren Person. Das ist Charme. Das macht den Charakter aus. Das ist nicht glatt poliert und auf irgendwas optimiert. Das ist Erlebnis.
Mhm.
Das ist fantastisch. Und dann auch nur ein bisschen Salz, ein bisschen Butter drauf. Und jetzt war dieses Brot ja in so einer Metallverpackung mit einem Stück Papier drinne und es war latschig.
Ja.
Ja, und sie hatte dieses Brot so richtig schön kross, so richtig schön rösch, wie man ja sagt, fotografiert. Und ich dachte erst, ach, schade. Aber das Beste war, dass das diesem Brot überhaupt gar keinen Abriss getan hat, weil eben dieser Geschmack durch diese lange Gehzeit so super ausgeprägt war, dass ich habe in der Sendung gesagt, dass ich habe hier letztens so Kartoffelbrötchen vom Billo Bäcker gekauft. Ja. Die hatten frisch aufgebacken von der Konsistenz und von der Rösche genau das, was ich mir unter diesem Brot vorgestellt habe.
Mhm.
Und im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ja, genau, der Geschmack ist aber wesentlich komplexer. Und ich habe jetzt heute dieses Brot gegessen, was einen Tag alt war. Und ich habe letztens dieses Brötchen gegessen, was einen Tag alt war. Dieses Brötchen war halt zäh.
Ja.
Kennst du diese Urlaubsstullen, die man immer so in Gefrierbeutel verpackt hat? Die dann einfach so wie, ja, wie Kaugummi, aber in noch
ja,
hart.
So.
Wo die Wurst rausquillt, weil deine Zähne irgendwie das Brötchen nicht wirklich beißen und ziehen können.
Genau.
Ja, und so war dieses Gekaufte.
Oh Gott.
Ja, und dies Brot
Leberwurst hinten, ja, ja.
Ja, schlimm, ne? Am besten mit Ei und Remoulade, wo alles rausquillt, weil du dieses blöde Brötchen nicht gebissen kriegst.
Genau.
Und bei dem Brot war das halt wirklich so, du beißt da durch und das ist ein... Ach, ja, mir fehlen fast so ein bisschen die Worte. Das war so richtig ein so tolles Mundgefühl auch. Und das kriegst du halt, solche Sachen kriegst du halt nicht über Quick and Dirty hin,
mhm,
sondern halt über lange Gehzeit. Der Pizzabäcker macht zum Beispiel nicht morgens für Mittag seinen Pizzateig. Ja, der packt es auch ins Kühlhaus und lässt es stehen und hat dann die Pizza da.
Genau, und rollt dann seine Kugeln, schmeißt sie in eine Schublade, wo das Zeug dann auch nochmal einen Tag liegen bleibt. Und ja,
ne?
Stimmt.
Und
da kann ich halt lange versuchen, einen schönen Teig zu machen. Zumal ich mir in Hefe sowieso noch nicht so gemacht habe.
Ja. Ich habe übrigens nochmal überlegt, ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe es dir gezeigt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe dir das nur erklärt. Jetzt weiß ich wieder, ich habe es dir gezeigt, weil ich nämlich nicht diesen ganzen Hefegeruch im Auto haben wollte, als ich zu Tobi gefahren bin. Das wäre mir dann auf Dauer, glaube ich...
Stimmt, du hast den Langosch gemacht. Ja,
ja, wäre mir auf die 2,5 Stunden, glaube ich, zu extrem gewesen. So, jetzt haben wir diesen Teig und können damit unsere Pizza machen. Elastisch wird er, wie gesagt, durch das Eiweiß, was drin ist, was möglichst viel ist, und durch das Kneten.
Mhm.
Ne? Ich glaube, die Gehzeit hat nicht ganz so viel mit der Elastizität zu tun. Wie gesagt, ich habe noch nicht jeden Faktor so für mich komplett rausüberprüft. Ich will ja auch kochen und nicht Wissenschaft betreiben. Aber wenn du die beiden Sachen schon mal beachtest, schön hoher Eiweißgehalt und ordentlich kneten. Also das muss wirklich so, nicht so, ja, der ist gut, sondern, oh, geil.
Lieber noch 2 Minuten länger.
Den will ich nochmal so in der Hand nehmen. Du musst dies bedürfen. Du musst am Teig kleben, nicht der Teig an dir. Dann
sehr ist schön, richtig. Sehr schön.
Und jetzt rollen wir den aus, nachdem wir den aufgeteilt haben. Und da habe ich mir zum Beispiel auch ein YouTube-Video angeguckt. Und manchmal denke ich ja so, was es nicht für einen Scheiß an Videos gibt. So billigste Kamera, irgendwie drauf, total verwackelt, Sound ganz schlecht, keine Belichtung. Und dann auch unkommentiert und so. Und dann habe ich aber dieses eine Pizza-Video gefunden, wo ein Pizzabäcker halt seinen Pizzateig davon. Ging irgendwie 8 Minuten, normalerweise hätte ich mir das gar nicht angeguckt. Und die einzige Sache, die ich dabei gelernt habe, ist zum Beispiel, wie der seine Kugeln formt. Normalerweise würde man jetzt denken, ich reiße das, ich schneide das oder sonst irgendwie was. Das Problem ist, und das hatten wir ja am Anfang, ist dieses Wirken. Ich möchte ja eine runde Kugel haben, dass ich nicht nachher merke, ah, guck mal, hier ist dieser lange Schlitz, da hat er irgendwie geschnitten, gerissen oder sonst irgendwas. Das ist, bei der Verarbeitung ist das halt schlecht. Also nehme ich jetzt einfach den Teig in die Hand und drehe mir oben ein Stück ab. Das heißt, ich habe den Teig wirklich in den beiden Händen und drehe die, so wie ich Knete abdrehen würde.
Genau.
Das Schöne dabei ist, ich habe ja unten dann schon mal so ein, ja, es verzwirbelt so wie bei Knete. Ja. Und jetzt schiebe ich den Teig durch meinen Zeigefinger und durch meinen Daumen, schiebe ich diese Kugel durch, und zwar Zeigefinger und Mittelfinger der anderen Hand. Ich würde sagen, ich suche dir das Video raus, wir verlinken das einmal kurz, weil es total simpel ist, wenn man das einmal sieht. Und da drehe ich dann halt ein kleines Stück von ab. Und dann habe ich eine komplett runde Kugel. Die packe ich auf ein Blech und lasse sie dann nochmal so eine Viertelstunde gehen. In der Zeit kann ich zum Beispiel dann die Zutaten aufmachen, ich sag mal den Schinken klein machen, die Pilze schneiden, was weiß ich, you name it. Aber nicht die Tomatensauce kochen, das geht nicht in 15 Minuten. Und anschließend brauche ich den nur noch ausrollen, vielleicht ziehe ich ein bisschen, vielleicht bin ich ja so cool und kann schon tossen, ich kann es nicht. Das ist dieses Hochwerfen mit der...
Was der Italiener mit 2 Meter Teigdurchmesser kann.
Ja, genau.
Jeder Italiener.
Nach der Geburt.
Genau, das wird denen in die Wiege gelegt.
Und den Teig kann ich dann halt, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesagt, in dieser Pfanne machen, möglichst hohe Hitze von beiden Seiten und dann ist damit alles gut.
Die Tomatensauce kochen?
Ja, die Tomatensauce kochen ist zum Beispiel eine Sache, die mache ich nie, wenn ich Pizza machen muss oder machen will. Die koche ich immer im Voraus, weil eine ordentliche Tomatensauce muss vor allen Dingen eins, und das ist lange kochen.
Ja, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, die Tomatensauce, die ich auf die Pizza mache, zu kochen. Also sie selbst zu kochen, sozusagen. Es geht jetzt nicht darum, die passierten Tomaten zu erhitzen, vermute ich mal.
Nein, das Wichtigste ist ja, wenn ich eine Pizza mache, möchte ich, dass die Soße auf dem Teig drauf bleibt und unten der Teig schön kross ist.
Jo.
Ja, wie er in der Mitte ist, da streiten sich die Geister darüber. Ich mag es außen kross und innen schön saftig. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Tomate habe, da ist halt relativ viel Wasser drin. Und Wasser könnte in den Teig einziehen. Das wollen wir nicht. Also müssen wir fast eine Tomatenpaste kochen.
Ich sollte also gucken, dass ich nicht einfach nur ich nehme mal Dosen.
Ja, ich auch.
Dosentomaten, weil die reif geerntet werden und nicht grün geerntet werden, wie die Sachen, die es in frisch im Supermarkt gibt. Und ich sollte also da das Wasser nochmal abschütten. Also ich sollte die vielleicht nochmal durchsieben, bevor ich das Zeugs auf dem...
Nee, weil in das Tomatenwasser selber ist ja sehr aromatisch. Das
stimmt.
Wir wollen halt nur nicht den großen Flüssigkeitsanteil.
Darum das heißt, einkochen, reduzieren. Genau. Ja.
Und zwar schön langsam, weil das Problem bei der Tomatensauce ist, je länger die kocht, umso dicker wird sie, umso mehr blubbert sie und spritzt sie die ganze Küche voll.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich packe einen Deckel drauf.
Ja, aber dann reduziert sie ja nicht.
Genau, weil dann bleibt nämlich die Flüssigkeit im Topf.
Genau. Also, reduzieren, da kommt dann bestimmt auch wieder ein Kommentar, reduzieren, ganz langsam die Flüssigkeit rauskochen, das Wasser verdampfen lassen, was da drin ist.
Richtig. In der klassischen französischen Küche sagt man, Reduktion ist auf ein Drittel verringern. Das machst du zum Beispiel, aktuelles Thema, bei einer Sauce Hollandaise. Kochst du auch eine Reduktion, um möglichst viel Geschmack mit möglichst wenig Wasseranteil zu haben. Das ist im Grunde. Ich möchte viel Geschmack, aber wenig Masse. Eine gute Soße zum Beispiel funktioniert nicht darüber, dass ich Masse habe, die keinen Geschmack hat. Die funktioniert darüber, dass ich, gut, der Deutsche will natürlich trotzdem diese Masse, aber die möchte halt mit viel Geschmack haben. Und Geschmack ist halt das, was natürlich auch durch Hitze sich bildet, kann auch verloren gehen, zum Beispiel bei schön frischem Gemüse. Aber bei einer Flüssigkeit verdampft das Wasser und alle geschmacksgebenden Stoffe bleiben drinne. Und wenn ich jetzt so eine Tomatensoße koche, also ich koche dann auch nicht irgendwie ein, zwei Portionen. Ich mache dann einmal einen großen Pott. Das ist halt extrem wenig Arbeit für extrem viel Komfort, den ich nachher habe. Setz den auf, bevor ich, sag ich mal, einen Spielfilm gucken will. Das kann ich genauso gut mit einer Brühe machen. Da muss ich nämlich auch im Grunde genommen nichts mehr machen. Und lass sie dann halt leise köcheln. Am besten wirklich schön hohen Topf, dass da auch dieses Blubbern überall an die Wände und auf dem Boden ausbleibt. Und dann friere ich das nachher halt ein. Und die Tomatensoße habe ich übrigens auch ein kurzes Video zu gemacht, weil wenn man solche Sachen sieht, ist es einfach nochmal schlüssiger. Koche ich dann nachher so, dass wenn ich mit einer Kelle von oben so leicht drauf drücke, ja, dann sehe ich, ob sich irgendwo Wasser absetzt. Und das will ich eigentlich nicht mehr. Weil eben dieses Wasser dann dazu neigt, dass die Pizza durchsuppt.
Ja.
Übrigens auch bei Pasta. Die Deutschen essen gewohnheitsmäßig, ja, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, gerne viel Soße.
Ja.
Das macht man bei Pasta aber auch nicht, weil bei Pasta geht es ja um Pasta.
Die Soße ist das Gewürz.
Genau. Ja. Das heißt, ich brauche da auch wieder eine kräftige Soße, die aber also die nicht über die Masse kommt, sondern die wirklich über die Qualität kommt. Und da ist diese Tomatensoße natürlich auch wieder super. Weil ich nehme jetzt dann, nehmen wir mal die Pfanne und wir hatten ja eigentlich gesagt, wir nehmen heute den Topf dazu. Können wir gleich nochmal kurz erklären, wie man Pasta kocht. Ich habe die Pasta gekocht, habe sie abgeschüttet, mache in eine Pfanne eine Kelle voll Soße und ziehe die Pasta da durch. Und alles, was an der Pasta hängen bleibt an Soße, das gehört auf den Teller. Der Rest, der kann wieder weg.
Jo.
Jetzt haben wir die Tomatensoße. Die Zutaten sind im Grunde genommen ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch.
Das ist übrigens ein ewiger Streit, nein, so kein richtiger Streit, aber ein ewiges Hin und Her mit meiner Liebsten. Die braucht immer Tunke. Und ich sage mir, ja, aber die Nudeln, auch wenn es nur Trockennudeln sind, die schmecken doch auch nach was.
Ja, und da lohnt es sich zum Beispiel auch, guck mal, wir haben ja, das war auch, glaube ich, das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Du wirst immer wieder gefragt, was ist denn das beste Lebensmittel?
Ja.
Das ist ja auch Teil des Spaßes, das selber herauszufinden. Kauf dir einfach mal verschiedene Sorten Nudeln, auch von verschiedenen Herstellern ist erstmal wichtig. Die Form hat mit dem Geschmack nichts zu tun.
Ja, die hat was damit zu tun, im Zweifelsfall, wie viel Soße dran hängt.
Genau, und vor allen Dingen auch, was für eine Soße. Zum Beispiel für eine Soße Bolognese nimmt man eigentlich eine breite Bandnudel, also so eine flache. Und was wir hier gerne machen, ist halt, dass du so eine Spiralnudel nimmst, weil da kann sich dieses schöne Hackfleisch und so, das kann immer so schön in diese kleinen Spirellis, die da, das kann dann so rein und das ist herrlich. Das ist aber eigentlich dafür gedacht, dass du zum Beispiel eine dünnflüssigere Soße nimmst, ja, weil einfach noch mehr Oberfläche da ist, wo sich das festhalten kann.
Ja, ich habe immer welche mit einer sehr rauen Oberfläche, die finde ich immer ganz gern, weil rau haftet.
Welche Form?
Am liebsten diese Öhrchen, ne? Orecchiette.
Orecchiette, ja. Ja, es gibt ja, und das macht ja auch einen Teil der Qualität bei einer Pasta aus. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Pasta zu formen. Und eine ist zum Beispiel mit einer Maschine. Das heißt, ich presse den Pastateig durch eine Düse, ziehe das Ganze halt über so eine Matrize ab. Und jetzt kann ich vorne das Material, wo das durchgepresst wird, kann ich aus verschiedenen Werkstoffen herstellen. Und in der klassischen Herstellung ist es so, dass du Kupfer nimmst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kupfer ist. Und da wird dann auch immer mitgeworben, die Oberfläche dieser Nudel ist halt rauer, als wenn ich das über, ich sag mal, einen Edelstahl mache. Ja, was dann natürlich auch damit zu tun hat, wie viel Soße dran haften bleibt. Ich muss sagen, ich merke den Unterschied da nicht. Ich merke eher den Unterschied vom Geschmack her, von der Qualität der Zutaten, die ich verwende. Wie viel Eigelb zum Beispiel mit drin ist. Ob das ein gutes Mehl ist, ein guter Weizen. Ja, auch da wieder die Eiweißmenge ein großer Qualitätsfaktor. Vor allen Dingen auch vom Geschmack. Ja, wir kennen das ja vom Kuchen. Kuchen ist ja nur Brot mit Ei und Zucker. Ja, und dann wird's halt richtig lecker.
Ja.
Und das Gleiche ist bei Pasta. Also man kann sich viel erzählen lassen, man kann viel nachlesen. Kauft euch mal verschiedene Nudeln von verschiedenen Herstellern und probiert es einfach mal aus. Kochen, abgießen, zurück in den Topf, ein Tucken Olivenöl rüber, fertig. Und das probieren. Und da liegen wirklich, das ist wie mit dem Brot, was ich vorhin sagte, da liegen Welten zwischen. Und wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin verliebt, dann weißt du, die Nudel ist deine.
Und ordentlich Salz ins Wasser. Das habe ich auch erst kürzlich gelernt, dass man so dieses, so ein Teelöffelchen Salz ins Nudelwasser ist halt für den Arsch.
Ja, das gilt halt pro 100 Milliliter.
Ne? Ja, genau. So also da muss richtig, es muss richtig Salzwasser sein, worin die kochen, die Nudeln.
Ja. Ansonsten, ich habe das mal von einem Freund gehört, Engländer. Deshalb ein bisschen schwierig einzuschätzen, der Tipp. Aber ich habe es mal probiert. Es ist interessant, auch einfach mal ein Lorbeerblatt mit ins Wasser zu schmeißen.
Ich habe auch schon mal in so ein Viertel Brühwürfel genommen. Das geht auch. War Brühwürfel jetzt ein böses Wort? Weil du gerade nichts sagst, dachte ich.
Also ich bin ja normalerweise nicht so unterwegs, dass ich polarisieren möchte, was so Fertigzeugs angeht.
Jetzt kriege ich Prügel. Wow.
Nee? Aber weißt du, Brühwürfel, das Problem, was ich mit Brühwürfeln habe, ist halt, die schmecken stumpf.
Ja.
Ja, die schmecken halt viel nach Salz. Und was mache ich, wenn die alle sind? Was mache ich, wenn ich den Hersteller, wenn der pleite ist oder seine Rezeptur mal wieder verbessert ins noch Schlimmere? Dann kann ich das nicht mehr so kochen. Deshalb bin ich dann eher dafür, das frisch zu kochen. Und bevor du einen Brühwürfel nimmst, kannst du auch einfach ein bisschen Sellerie und ein bisschen Möhre nehmen. Vor allen Dingen der Sellerie einen super geilen, vor allen Dingen auch frischen Geschmack. Salz hast du ja sowieso da. Ja, das kannst du.
Ich habe auch gerade überlegt, also die Brühwürfel habe ich benutzt, bevor mir klar war, dass man viel Salz an die Soße macht und danach oder ans Wasser macht und danach auch nicht mehr. Vermutlich hat es einfach nur besser geschmeckt, weil der Brühwürfel salziger ist als das bisschen Salz, was ich daran gehauen habe.
Das ist gut möglich.
Ja.
Man vertraut dem oder man verlässt sich viel zu sehr auf Brühe. Ja. Ich habe das auch gehabt, als ich kochen gelernt habe. Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, der alles bis auf das sehr frisch gemacht hat. Und dann bin ich nachher in den Betrieb gekommen, da ging es dann um Essen raushauen. Wir haben halt auch viel mit Convenience gearbeitet. Und da fing das dann an, dass ich Geschmacksverstärker benutzen sollte, weil es halt besser schmeckt. Und ich habe gesagt, du, ich möchte das nicht nehmen. Das Einzige, was ich nehme, ist Brühe. Sagt er, ja, guck mal drauf, da ist auch Geschmacksverstärker drin. Also da sind halt Sachen mit drinne, die den Geschmack des Lebensmittels unterstützen. Aber wie gesagt, mein rein praktisches Problem mit dem Kram ist halt, ich kann diese Rezeptur selber nicht herstellen. Das heißt, ich bin auf fremde Personen angewiesen, dass ich diesen Geschmack wieder hinbekomme. Das hat mit Kochen lernen nichts zu tun. Ich möchte das selber können. Ich möchte auch Fehler machen, weil durch Fehler lernt man halt auch. Also nicht nur so macht man es nicht, manchmal lernt man ja auch, ey geil, ich habe da was falsch gemacht und jetzt ist das auf einmal cool geworden. Ich glaube ja auch so ähnlich ist Flammkuchen entstanden. Da wollte irgendwer Pizza backen und dann ja ist irgendwie nichts geworden. Vielleicht war es so eine Mischung aus Pizza und Zwieback und dann kam halt der Flammkuchen raus. Das war dann halt so dieser Fehler.
Vielleicht gab es auch einfach nur keine Tomaten.
Ja, genau. Und so ein Geilfehler ist halt der Langosch. Ja, du hast halt diesen Pizzateig, den rollst du halt aus und anstatt ihn in den Backofen zu packen, ist irgendeinem Azubi das Ding vielleicht in heißes Frittenfett gefallen und dann wurde er frittiert und das ist halt ein extrem geiler Kram.
Ich höre daraus, du magst keinen Flammkuchen.
Ja, ich troll ein bisschen. Ich verstehe den Sinn und Zweck von
Flammkuchen. Ich mag die Dinger nicht. Total gerne.
Was, Holgi, erzähl mir, schwärm mal für mich für Flammkuchen.
Ich mag Sahne, saure Sahne sehr gerne.
Okay.
Also da ist, ich glaube, Creme Fraiche ist saure Sahne halt drauf. Also ich esse gern saure Sahne. Ich mag gern helle Soße. Also ich bin nicht so ein großer Tomatenfreund, Also ich esse, natürlich esse ich auch gerne Tomatensauce. Ich koche auch selber eine sehr, sehr leckere Tomatensauce. Aber ja, ich habe eigentlich auf der Pizza, also wenn ich kann, habe ich lieber sowas Helles da drauf. Und ich finde so diese extrem dünne, knusprige Teig, also der Teig ist ja wirklich extrem dünn und extrem knusprig. Und das zusammen mit der Sahne, das macht mir unglaublich Spaß. Und den Zwiebeln oder Lauch am liebsten. Am liebsten habe ich so Lauch drauf oder Frühlingszwiebeln. Mhm. Ich finde das einfach toll. Das ist halt, du darfst halt keine Pizza erwarten. Das ist halt nichts, was gegen die Pizza konkurriert. Das ist ein komplett anderes Essen. Das ist was ganz anderes als eine Pizza.
Flammkuchen. Bitte erwarten Sie keine Pizza.
Genau.
Sehr schön.
Erwartet keine Pizza, so nennen wir die Sendung.
So. Jedenfalls, jetzt haben wir halt diesen Pizzateig und der wird frittiert, kommt nachher auf Küchenkrepp, dass der schön abtropfen kann oder auf ein Kuchengitter und dann haben wir halt diesen Langosch. Mhm. Da kommt jetzt auch der Topf mit ins Spiel, das, wo wir ja eigentlich
drüber reden wollten.
Heute genau. Hin wollten, genau. Wir haben jetzt schon erklärt, wie man Tomatensoße macht. Wir haben erklärt, wie man so Pizza prinzipiell macht. Wir haben jetzt schon mal gesagt, wie man Langosch macht. Also ich glaube, da ist schon viel mit bei.
Wir haben übrigens nicht erklärt, wie man Tomatensoße macht. Also das ist
wir ja, haben ne? nicht erklärt, wie man
Nein, Tomatensoße wir haben erklärt, wie man flüssige Tomaten dickflüssig macht. Was aber eigentlich schon Tomatensoße ist. Bisschen Salz dran, bisschen Pfeffer.
Ja, fehlt dir da noch was?
Ja, ja, meine Tomatensauce ist grundsätzlich anders. Meine Tomatensauce besteht halt aus, also ist ein Suppengrün, also ich, ein Bund Suppengrün ist die Basis für meine Tomatensuppe eigentlich, für meine Tomatensauce. Ich nehme halt einen Bund Suppengrün, hack den klein, schmeiße den in den Topf, schluck Wasser drauf, koche das weich, dann jage ich das mit dann püriere ich das, also so richtig, ne? Bis es richtig sämig ist, also keine Stückchen mehr übrig sind. Dann kippe ich da in der Regel ein, zwei Dosen Tomaten drauf, am liebsten schon gestückelt, also gehackte Tomaten. Und dann reduziere ich das.
Warum nimmst du gestückelte Tomaten?
Weiß ich auch nicht.
Pürierst du die Soße nach oder lässt du das so ganz?
Ich lasse das eigentlich so ganz. Ja, ich lasse es so ganz. Das ist aber auch okay. Die Soße, das ist auch nicht die Soße, die ich auf eine Pizza mache. Das habe ich so noch nie gemacht. Das ist die Soße, die ich hinterher für die Lasagne nehme. Da kommt dann natürlich noch Fleisch bei.
Mhm. Ja, okay. Also das, was du sagst mit dem Suppengemüse, ist Wurzelgemüse, Lauchmehl und Sellerie oder Zwiebel anstatt dem Lauch. Das ersetzt dir deinen Brühwürfel.
Genau.
Ne, und dann packst du halt noch Salz mit rein. Also sieht man, kann man sehr einfach da auch den Brühwürfel ersetzen.
Kann man auch hier, wenn ich dann mal vegetarische Lasagne machen will, dann reduziere ich es halt noch weiter. Das ist eigentlich, dass ich dann halt auch keine Masse mehr brauche, die zwischen den Nudelplatten und dem Käse ist, sondern dann ist das die Masse.
Hm. Ich muss natürlich noch hinterher schieben. Ich verstehe natürlich total, wenn so ein Single sagt, ich werde mir jetzt hier nicht Brühe auf Vorrat kochen und sonst was. Ich nehme meine Brühe, mach das. Aber es ist halt ein Unterschied. Und wie man sieht, wenn man so ein bisschen Gemüse da hat, kann man das halt sehr einfach auch schon ersetzen. Das so ein bisschen dazu, weil es ist immer so ein Gerangel in der Kochwelt. Der eine sagt dir halt, du musst dir halt auch mal was Gutes gönnen und für ein Auto gibst du 40, 50 Euro fürs Motoröl aus und dir selber gönnst du ein Olivenöl für 1 Euro oder für 2 Euro und bla bla bla. Ich finde das alles so künstlich und so angestrengt und aufgesetzt. Also wer das möchte, unsere Absolution braucht ihr nicht.
Ja, aber meine sowieso
geht,
nicht.
Genau, aber es geht halt auch echt in lecker, in frisch und dann ist der Geschmack auch einfach komplexer. Ja, und man spart sich halt wirklich viele, viele Zusatzstoffe. Ich habe auch so lange Zeit erstmal so die Meinung gehabt, ja, Zusatzstoffe sind schädlich. So, und dann kommt man drauf, guckt sich an, was ist denn jetzt was, liest sich das so ein bisschen an und gleicht das auch so mit seiner Erfahrung ab. Zum Beispiel in diesen feuchten Kuchen, weißt du immer, es ist Haltemittel mit drin.
Ja, ist was
das
drin?
Siehst du schon. Ein Feuchthaltemittel.
Ein Feuchthaltemittel.
Ja, ich müsste jetzt nochmal drauf gucken, weil ich den Begriff vergessen habe. Es gab Zeiten, da wusste ich das sofort. Jetzt fällt er mir natürlich nicht ein. Müsste mal drauf gucken, da ist immer ein Stoff mit drin, vor allen Dingen in diesen billigen, ja, wo ich halt Fett spare oder ein günstiges Fett nehmen will. Wenn der Kuchen komisch, klebrig, feucht wirkt, wenn ich ihn auspacke, weiß ich halt, dass halt ein Feuchthaltemittel drin ist. Aber nicht alle Zusatzstoffe sind so pauschal, das, also sind pauschal schlecht, da muss man sich halt auch mit beschäftigen. Und genauso ist das halt auch mit so fertig oder Convenience-Sachen. Convenience ist ja eigentlich das Richtige. Es sind halt entweder teilweise oder schon komplett verarbeitete Lebensmittel. Jetzt so irgendwie so, weißt du, so ein Unterbrecher.
Ach so.
So ein Unterbrecher, immer dann, wenn ich vergesse, in welche Richtung wollte.
Wir waren noch beim Topf.
Ja, genau.
Wir waren noch beim Topf und ich sagte, wir haben halt nicht gelernt, wie man Tomatensoße macht, sondern nur, wie man Tomaten Tomaten eindickt. Aber das ist ja im Prinzip schon Tomatensoße. Ich meine, wenn du so eine Dose Tomaten auf ihre zwei Drittel ihres Volumens reduzierst, dann schmeckt das ja auch schon ganz anders. Das hat ja dann auch schon so intensiven Eigengeschmack, auch ohne, dass du dann auch irgendwelche Gewürze dran machst.
Habe ich denn die Gewürze echt nicht erzählt?
Ich glaube nicht.
Was ist los mit mir? Okay, ich erzähle es einmal im Schnelldurchgang. Zwiebeln anschwitzen, Knoblauch zu geben, ohne Schale. Mhm. Die Zwiebeln glasig schwitzen. Und in den Kommentaren stand auch, wir möchten bitte solche Sachen erklären. Glasig ist, wenn die Zwiebel durchsichtig wird, wenn sie glasig wirkt, also wirklich wie die Fensterscheibe.
Genau.
Eine nicht glasige Zwiebel, also eine rohe Zwiebel, ist milchig. Und wenn sie dies milchige, ja, wie wenn du durch eine Milchglasscheibe gucken willst, wenn sie das komplett verloren hat, dann ist sie glasig angeschwitzt.
Und das nimmt
der Zwiebel. Wenn du zu lange glasig machst, wird sie braun. Genau, und dann kriegst du eine Schmorzwiebel hin. Ja. Ja, was auch total super ist, das gibt auch nur einen eigenen Geschmack, das macht die Zwiebel süßer. Hier auch wieder, es macht den Geschmack komplexer, weil halt Sachen passieren. Und was dieses glasig Schwitzen an mit der Zwiebel macht, ist, es nimmt ihr halt die Schärfe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist eine sehr schöne Sache, wo man das nachvollziehen kann, ich nehme einen Quark und ich nehme eine rohe Zwiebel, schneide die auf Würfel und hau das da rein und lass das ein paar Tage im Kühlschrank stehen, dann fängt das an zu gären. Das wird schlecht und das prickelt auf der Zunge. Wenn ich die vorher einmal anschwitze, also glasig schwitze und dann da rein tue, passiert das nicht so schnell.
Mhm.
Und das ist halt eine Sache. Dann, eine rohe Zwiebel ist halt sehr, sehr ja scharf, sag ich mal. Die brennt so ein bisschen, die beißt, die wehrt sich. Und eine gezähmte Zwiebel, also wenn du sie vorher glasig oder sogar braun machst, dann wird die halt echt total angenehm und süß und kriegt ganz andere Aromen. Also die Zwiebel glasig anschwitzen, erst dann den Knoblauch dazu, weil Knoblauch, wenn der braun wird, dann ist es ganz schnell, dass er schwarz wird und dann wird er bitter. Wir wollen aber keinen bitteren Geschmack in der Tomatensoße.
Hackst du den Knoblauch oder wirfst du nur die Zehe rein? Weil ich werfe oft einfach nur eine Knoblauchzehe zum Essen dazu und das Fett, was da so drin rumschwimmt und was es da noch so gibt, zieht schon so viel von dem Knoblauchgeschmack raus, dass ich so einen Hauch Knoblauch nur dran habe, aber halt nicht so krass, dass es mir hinterher aus allen Poren trieft.
Ja, ich habe früher Knoblauch geschnitten, mache ich jetzt nicht mehr. Ich wollte es eigentlich noch nicht so gerne einführen, aber das können wir ruhig machen, weil das auch ein sehr schönes Ding ist. Und ich sag mal, ein Messer, eine Pfanne und ein Brett hat wahrscheinlich jeder schon zu Hause. Also wer sich was kaufen möchte, der kauft sich eine Microplane-Reibe. Die kann auch im günstigen Nachbau sein. Ich habe zwei günstige, ja, hier wieder so aus dem Supermarkt. Eine grobe und eine feine Microplane. Das sind Reiben. Und wie mir der Martin erzählt hat, der Soups von Noobs, sind die eigentlich entwickelt worden, um Hornhaut zu entfernen.
Ja? Also den Parmesan, den die Leute an ihren Füßen haben, wenn sie im Sommer draußen rumlaufen.
Ganz genau. Das Schöne ist, die haben eine besondere Form, ja, der Klinge. Die Klinge ist, das Material ist nicht sonderlich dick. Ich weiß nicht, kennst du diese Raffelreiben, die man so für Möhrensalat nimmt?
Nee.
Aber du kennst doch diese quadratischen 4,95 Reiben, wo du auf jeder Seite irgendwie so...
Ja, genau, Stand.
Genau, diese Standreiben. Und da gibt's immer ein Feld, das ist sehr grob.
Ja.
Und das Material ist zum Beispiel gefühlt wesentlich dicker. Die sind nicht... die Oberfläche der einzelnen Reiben ist viel größer durch die Art, wie diese Reibe überhaupt designt worden ist. Und es lässt sich sehr unangenehm damit reiben.
Richtig.
Das heißt, du kriegst auch anders gesagt, wenn ich das mit einer Microplane reibe, wir verlinken das mit Sicherheit irgendwie in der Sendung, dass man gucken kann, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Wenn ich was mit einer Microplane reibe, dann fällt das wie Schnee. Parmesan zum Beispiel. Mhm. Fällt locker wie Schnee. Lässt sich super leicht reiben, weil die Oberflächenreibung halt nicht so groß ist aufgrund der Konstruktion dieser Reibe.
Mhm.
Das ist eine Flächenreibe und nicht so eine Kastenreibe. Das heißt, sie lässt sich extrem einfach sauber machen. Einfach kurz unter Wasser einmal entgegen der Schnittrichtung zurück so mit den Fingern rüber gehen. Ja.
Mhm.
Dann hast du schon den ganzen Dreck draus. Das funktioniert auch gerade bei Knoblauch, funktioniert das immer sehr gut, wenn da irgendwo was haften bleibt.
Also du reibst den Knoblauch?
Ja, ich reibe den Knoblauch. Und
ich habe immer Sorge, dass das so viel Knoblauch wird, weil das stinkt dann immer so extrem hinterher. Man muss halt wenig reinreiben. Ne?
Naja, jetzt kommen wir zum anderen. Das habe ich leider gestern erst gehört, aber ich halte das für sehr stimmig. Ingwer hebt diesen Nachgestank vom Knoblauch auf.
Mhm.
Und den mache ich zum Beispiel auch sehr gerne mit dieser Reibe, weil du den halt sehr fein reiben kannst. Beim Knoblauch ist es ja auch so, ich breche damit die Zellwände auf. Das heißt, der Knoblauchsaft kommt überhaupt erstmal zum Vorschein, was unheimlich viel Aroma freisetzt. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nachher mehr stinke, weil es kommt ja im Endeffekt eh alles im Körper an.
Ja.
Das mache ich auch gerne mit dem Ingwer. Der ist ja, relativ holzig, sage ich mal. Und auf so eine Ingwerscheibe, die ich ein bisschen mitgegart habe, will ich nicht draufbeißen.
Stimmt.
Und den kann ich zum Beispiel auch super ungeschält da benutzen. Ja. Unter der Schale sind direkte Wirkstoffe, die du haben willst. Ich wasche den kalt ab. Kannst, wenn du so eine kleine Bürste hast, bürstest du ihn vielleicht ab, aber eigentlich ist da kein Dreck mehr dran. Und dann reibst du den da auch drüber. Und das Schöne dabei ist, der ist halt auch extrem schnell gegart. Das heißt, wir haben jetzt in unserer Tomatensoße, haben wir die Zwiebeln glasig geschwitzt. Jetzt reibe ich da eine Zehe Knoblauch rein, rühre das einmal um, dann ist der Knoblauch fertig und ich kann gleich die Tomaten drauf machen. Und das riecht halt so extrem toll. Das ist, du kriegst mehr Aroma an dein Essen, wenn du die Oberfläche des Knoblauchs halt vergrößert. Das gleiche gilt übrigens auch für Zwiebel. Ja, du kannst auch Zwiebel super damit reiben. Das mache ich jetzt immer gerne für Fisch. Das heißt, ich habe eine Pfanne, mache ein bisschen Öl rein, brate den Fisch und so kurz zum Schluss reibe ich ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch oder ein bisschen Zitrusfruchtschale, ob das jetzt Orange oder Zitrone ist, rüber. Und das ist ein Aroma. Meine Freundin meinte letztens, als wir Seelachs so gegessen haben, was ist denn mit dir los? Hast du gerade Sex? Weil das war dieses Knoblauch, Zitrone, so alles zusammen. Seelachs selber schmeckt ja relativ bescheiden. Ist ein günstiger Fisch.
Mhm.
Aber mit diesem Aroma da drauf, also wenn du was nachkochst, koch das nach. Das ist so ein sofort schnell Erlebnis, wie geile, frische, tolle Küche funktioniert, wo du unheimlich mit imponieren kannst und das für wenig Geld. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich habe, während du erzählt hast, habe ich mir schon Microplane-Reiben auf meine Wunschliste geklickt.
Also wie gesagt, auch die günstigen Nachbauten, die funktionieren super. Ich habe selber keine Original-Microplane. Weil ich die einfach, ich glaube, die kosten fast das Doppelte.
20 Euro kosten.
Ja. Und das, ich hab schon Reiben hier. Das sind aber auch diese breiten Reiben. Ich muss sagen, die benutze ich eigentlich gar nicht mehr, seitdem ich die beiden habe. Ja, auch gerade für Parmesan. Weißt du, das ist ein unheimlich harten Käse. Ist ja ein Hartkäse. Und willst den vernünftig reiben. Und dann hast du da so deine Pasta oder dein Risotto auf dem Teller und es fällt wie Schnee von oben. Und es ist halt schön fein gerieben und das ist beim Parmesan genauso wie bei einem Schinken. So ein Klotz schmeckt halt nicht so aromatisch, wie wenn du ihn möglichst fein schneidest. Ja. Das gilt beim Schinken. Also so ein schönen Schinken auf ganz, ganz feine Streifen und zum Schluss über einen Spargel zum Beispiel rüber streuen oder halt den Parmesan schön fein
reiben. Moment, du reibst den Schinken. Du reibst den Schinken?
Nee, den schneiden.
Also okay.
Den schneiden.
Ich dachte,
wobei das könnte man
mit Sicherheit eigentlich mal ausprobieren, oder?
Ja.
Also auch wenigstens so die äußere Schicht, die ja sowieso sehr fest und hart und eher trocken ist.
Das, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist so grünen Speck, ja, den zu reiben. Also du frierst den ein bisschen an. Das würde ich mit dem Schinken in dem Fall übrigens auch tun. Mhm. Einfach mal so ein Stück abschneiden, das leicht einfrieren, dass es halt fester wird,
ja,
und dir nicht auf der Reibe verschmiert. Und dann so zum Schluss über Pasta. Ich glaube, das ist auch
könnte sehr, geil sehr sein, geil. Ja.
Das, und ich stell mir das gerade witzig vor, wenn du das so am Tisch angeboten bekommst. Möchten Sie Schinken oder Parmesan auf Ihre Pasta? So.
Aber schöne Idee. Das muss ich echt mal ausprobieren. Das ist ja wirklich lächerlich.
Ja. Mhm. Übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn man Fleisch hat, zum Beispiel Bacon, das man fein schneiden will. Ja, Bacon hat ziemlich viel Fett. Mhm. Den vorher einfach so viele Stunden ins Gefrierfach, dann schmiert der beim Schneiden nicht und du kannst ihn wirklich auf extrem feine Streifen schneiden.
Das ist mal echt ein guter Tipp. Überhaupt Gefrierfach, also einfrieren. Ich habe ja neuerdings ein Gefrierdingsi. Das ist gut. Jetzt haben wir anderthalb Stunden gequatscht und haben kaum was über den Topf erzählt. Ich würde sagen, das ist der Teaser für die nächste Folge, oder?
Ich möchte gerade noch die Tomatensauce zum Abschluss bringen.
Finale Tomatensauce.
Genau, weil da haben wir ja zumindest den Topf schon mal benutzt. Ich sehe das immer wieder, dass in Rezepten dann gesagt wird, da muss Basilikum mit an die Tomatensauce. Ja, hast du das auch? Machst du auch irgendwo Basilikum mit ran da?
Nee, nicht unbedingt. Also manchmal mache ich irgendwo Basilikum ran, aber jetzt nicht notwendigerweise.
Wann machst du den denn dran?
Ich, wenn ich so einen einfachen Nudelauflauf mache, da mache ich gerne mal so ein bisschen frischen Basilikum ran. Aber sonst benutze ich den echt selten.
Also im Ablauf, du hast da deinen fertigen.
Ach so, nee, den schmeiße ich da mit rein. Der ist da schon mit drin, wenn das Ding im Backofen ist, was wahrscheinlich sogar ein Fehler ist. Fällt mir gerade so auf.
Ist dir denn im Nachhinein mal aufgefallen, dass du irgendwo Basilikum dann rangetan hast? Schmeckst du das noch?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen.
Also Basilikum ist so ein bisschen das Kleinkind unter den Kräutern.
Mhm.
Ja. Und das Letzte, was du mit einem Kleinkind machen würdest, ist es halt verkloppen.
Ja.
Also das kann man sich so für den Basilikum merken. Verkloppt den nicht. Liefer den nicht der rohen Gewalt der Hitze aus. Das mag Basilikum nicht. Was wir uns da auch merken können, Basilikum getrocknet ist halt auch, ich glaube, Heu ist aromatischer. Ja, also das sind Sachen, das lässt man halt stehen. Man lässt getrockneten, oder man geht zum Italiener und fragt, haben sie auch getrockneten Basilikum? Das funktioniert auch sehr gut. Das macht man halt nicht.
Ja.
Wenn man getrocknete Kräuter nehmen will an Gerichte, die man mit Basilikum aufwürzt, zum Beispiel auch an die Tomatensauce, ich würde immer Majoran oder Oregano nehmen. Zum Mitkochen vor allen Dingen immer die getrockneten. Ich kann natürlich auch frischen nehmen, aber das sind Sachen, die nehme ich dann lieber zum Braten. Zum Beispiel, wenn ich einen Fisch brate, ein bisschen Butter zum Schluss, wenn der Fisch fast fertig ist, ein bisschen Butter und dann frische Kräuter dazu. Mhm. Sehr geil. Aber natürlich passt Tomate und Basilikum hervorragend zusammen. Gerade auch bei einer Pizza.
Mhm. Aber dann lege ich doch lieber hinterher, streue ich doch noch ein paar Blatt frischen Basilikum drüber.
Was haben wir denn eben über den Käse und über den Schinken gelernt? Der braucht Luft,
damit das
Aroma richtig zur Geltung kommt.
Ich war gerade noch bei Schmiert beim Schneiden, aber das hat irgendwie nicht gepasst.
Der Basilikum schmiert beim Schneiden.
Basilikum einfrieren. 1 Meter
Ja,
oder sein Mikrofon ist kaputt. Was ist denn mit dir passiert? Du warst gerade weg.
Ja, ich musste lachen und husten. Und
Das hätte ich aber gerne gehört. Schade. Naja.
Nächstes Mal. Ich verspreche es dir. Ich schreibe es dir auf. Was jetzt Basilikum natürlich mag, ist ein wenig Wärme.
Mhm.
Weil Wärme, das kennen wir von diesen ganzen Teelicht-Verdunstungs-Aroma-Dingern. Wärme ist dafür gut, wenn ich Aromen freisetzen will. Ja, genau, so ein Kaffee, ein kaltes Kaffeepulver riecht ja schon gut.
Mhm.
Aber wenn da noch Wärme zukommt, dann duftet die ganze Wohnung.
Jo.
Und diesen Effekt machen wir uns zunutze. Das gilt jetzt übrigens für alles, was wir mit Tomatensauce machen, für die Pizza zum Beispiel, für die Lasagne, für ein Langosch zum Beispiel auch, also wirklich nur irgendwie was Warmes, ein warmes Brot zum Beispiel, sehr, sehr geil. Du nimmst jetzt den Pürierstab, auf den wir zwar diese Folge nicht eingehen wollten, aber wenn wir bei dieser Tomatensauce sind, ist das ganz wichtig. Du nimmst den Basilikum, den Pürierstab und ein bisschen Öl. Den Basilikum einfach die Stiele abmachen. Die könntest du zum Beispiel mitkochen. Ja, weil die nachher zu grob sind. Das ist beim Kauen nicht ganz so schön. Für den Pürierstab ist es dann meist auch nicht so schön, vor allem wenn du noch nicht ein wirklich vernünftig arbeitendes Ding hast. Also beim 20-Euro-Ding funktioniert das meist nicht. Und jetzt hältst du den Pürierstab in den Basilikum rein und gießt langsam Olivenöl drauf. Und zwar nur so viel, wie dein Pürierstab braucht, bis er den Basilikum anzieht.
Ja.
Der Pürierstab funktioniert ja so, er zieht Flüssigkeit durch die Zirkulation an, die transportiert das zu zerhäckselnde Gut und das geht dann wieder weg. Dafür brauchst du halt eine gewisse Menge an Flüssigkeit und wir wollen bei dem Basilikum möglichst wenig Öl mit drin haben, weil wir wollen möglichst viel Basilikumaroma. Das Tolle ist jetzt, durch das Öl ist der Basilikum konserviert, weil es kommt kein Sauerstoff ran. Der ist klein geschnitten, das heißt, der rieselt im Öl so langsam nach unten, wenn er steht. Das heißt, ich habe oben immer schön eine Ölschicht drauf und der hält sich sehr gut. Normaler Basilikum, wenn ich welchen kaufe, aus dem Supermarkt geerntet oder ja, also frisch auf jeden Fall. Ich kann mir natürlich auch eine kleine Pflanze irgendwo hinstellen. Der hält sich nicht lange. Und der im Öl, der hält sich halt wirklich lange. Und der ist vor allen Dingen nicht so teuer wie ein richtig ordentliches Pesto, wo Pinienkerne rein müssen.
Wirklich lange heißt Wochen, Monate?
Na, ich würde mal sagen, so 2 Wochen bei mir ohne Probleme, ohne große Beeinflussung. Also weder Farbe, noch dass ich irgendwie ein bitteres Aroma eingestellt hätte.
Kann ich das dann nicht sogar nochmal einfrieren?
Ja, da würde ich von ausgehen. Ist die Frage, ob das dann qualitativ noch so gut ist. Ja, aber wer erstmal anfängt und vielleicht jetzt nicht der Supergourmet ist, würde ich definitiv sagen, ja, frierst du zur Not ein. Dann würde ich aber vielleicht auch eher zu Butter tendieren. Also eine Kräuterbutter machen, wo ich halt Kräuter nehme, möglichst viel Kräuter mit möglichst wenig Butter vermenge. Ja, weil ich will ja
Kräuterbutter und nicht Butterkräuter.
Genau, ich nehme ja die Butter eigentlich nur, damit ich die Kräuter haltbar kriege. Und kann, wenn ich dann eine Kräuterbutter brauche, mache ich halt noch ein bisschen Butter dazu.
Obwohl, nee, eigentlich müsste es Butterkräuter heißen.
Butterkräuter, genau. Ja. Kräuterbutter ist, wenn mehr Butter drin ist. Das genau. reicht. So, und jetzt habe ich, ich mache dann auch immer gerne noch eine Zehe Knoblauch mit rein. In das Basilikumöl-Zeugs. Und wenn du das zum Schluss, so, ich habe so eine kleine Spritzflasche, du kannst auch einfach einen Löffel nehmen, über die fertige, warme Pizza, Pasta, Lasagne, Fisch auch total geil, also so ein bisschen, die Wärme, die Farbe, das steigt so auf, dass du wirst nie wieder, ernsthaft, nie wieder Basilikum irgendwo zum Kochen mit reinschmeißen. Das ist so fantastisch, dass ich wünschte, wir können ja mal mit Tim reden. Kann der nicht so ein Aromen-Feature bei Potluff mit einbauen?
Weiß ich nicht, ich benutze Potluff ja nicht.
Ach, Mist.
Es lohnt halt nicht. Also das würde dann nicht funktionieren.
Aber das wäre geil, ne? So, bitte riechen
Sie das. Wäre halt überhaupt nicht geil, weil das wäre halt überhaupt nicht geil, weil ich will das ja dann sofort essen. Und wenn ich hier die Aromen dann einpflege in die Folge, das ist nicht. Das wollen wir nicht.
Na gut, aber wir werden es wahrscheinlich eh nicht kriegen. Aber das ist wirklich so fantastisch, weißt du, durch die Wärme, dadurch, dass es klein geschnitten ist, dadurch, dass es das Öl mit aromatisiert. Und allein diese leuchtend grüne Farbe von dem Basilikum, da ist halt nichts Künstliches dran. Das ist wirklich reduzierte Einfachheit, frische Lebensmittel. Oh, wenn du auch nichts die nächsten, ich sag mal, 2 Wochen kochst, mach dir einmal dieses Basilikumöl und mach dir das über eine Pasta drüber.
Das klingt wirklich sehr gut, ja. Und ich werde versuchen, mir über eine Pasta mal so einen Schinken zu reiben.
Mach das mit. Das, du kannst nicht erahnen, was das für ein Unterschied ist, wenn du das nicht ausprobiert hast. Im Grunde genommen könnten wir sagen, vergesst, was wir die ganze übrige Sendung erzählt haben. Macht euch einmal dieses Basilikumöl und macht euch das über einen Fisch, über ein bisschen schönes mediterranes Gemüse, ja, so Paprika, Zucchini, Aubergine, einfach mal so ein bisschen rüber. Über gegrillten Kram, weißt du, gerade gegrilltes Gemüse ist langweilig, aber wenn du das grillst und dann machst du zum Schluss noch mal so ein bisschen von diesem frischen, geilen Öl drauf. Ich glaube, wenn die Leute das nachmachen, hat sich dieses 2-Stunden-Ding schon gelohnt. Das ist, your life will change.
Mein lieber Sven, ich danke dir.
Und ich dir. Kocht euch was Schönes und bis zum nächsten Mal.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.